Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Mein Name ist Erik und zu Gast ist wieder der Einzigartige, der Wunderschöne, der Einfallsreiche, der Wohlhabende, der Sammlungskräftige, der noch nicht mal Rucksack sammelt. Nico, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast jetzt alles gesagt. Also ich bin auf jeden Fall wohlhabend an taktischem Nylon, weniger an dem, was die Leute Geld nennen, glaube ich. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist, weißt du, ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon mal, weißt du. Irgendwann wird mal irgendjemand sagen, ja, ey, hol's einfach ab, weißt du, so. Ja, genau. Weißt du, so, nein, das ist das gute Zeug, weißt du. Entweder du sitzt im Rollstuhl und die Kinder sagen dann irgendwann, ach Papa, weißt du, das braucht doch eine Wirklichkeit. Nein, weißt du, so, das Nylon ist schon am Zerbröseln, aber du so, nein, das ist von 1967. Genau. Opa, das war dran. Vor 100 Jahren.
So ein Scheiß wird heute gar keiner mehr haben.
Ja, ach man, weißt du, die Hoffnung von jedem Sammler ist ja, dass irgendwann jemand zu dir kommt und sagt so, oh, dafür würde ich Ihnen aber 800 Millionen Euro gerne zahlen, ja.
Genau.
Ja. Und am Ende wird es dann so sein, dass, weißt du, so irgendwie landet es dann doch auf dem Flohmarkt und irgend so ein findiger Sammler, der kommt dann und wird den guten Kater-Rucksack sagen so, ja, hier 25 Euro würde ich schon geben, weißt du, und irgendjemand, der das Zeug verhökert, sagt, naja, ich gebe es dir für 20, weißt du. So.
Der ganze Plunder ist mit einem 20er gut bezahlt, ne? Dann nehme ich jetzt mal alles mit.
Genau. So, ne? Ganz genau so. Ach ja, naja. Mein lieber Nico, bevor wir losstarten, wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag?
Ja, an sich ausgezeichnet. Ich bin jetzt noch im befohlenen Urlaub, weil ich noch ein bisschen Resturlaub hatte vom letzten Jahr. Und
schön.
Darf jetzt ab heute noch mal ein paar freie Tage genießen, so 11 Stück. Und von daher, ich habe... gestern nochmal wieder ein schönes eBay-Kleinanzeigen-Näppchen gemacht mit ein paar schönen Surplus-Dinge, auch aus so ein kleiner Military-Shop zu sein, wo es noch ein paar Teile gab, die mir ins Auge gefallen sind. Da freue ich mich jetzt drauf, das soll morgen kommen.
Da bin ich schon. Aber dann sind wir doch gleich ziemlich heiß. Dann sind wir doch gleich beim sehr gut. Dann sind wir doch beim Thema, was gibt's Neues an der Ausrüstungsfront, mein lieber Nico.
Das Problem ist, wir haben jetzt so lange nicht gesprochen, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, was da alles neu ist. Aber die Sachen, die ich auf jeden Fall vorhin im Kopf mal grob überschlagen habe, ist, dass ich nochmal zwei taktische Westen von KHS bekommen habe. Also KHS, heutzutage stellen ja nur noch Uhren her. Aber die haben ja auch mal eine Ausrüstung gemacht. Und da habe ich zwei Flecktarn-Westen von bekommen. Also ja, deren berühmtesten
Westen, oder
würde ich mal sagen.
Westen oder Chestracks? Die hatten ja auch immer, meine ich, so diese schwarzen Platten noch fürs Koppeltragesystem. Waren das KHS? Weißt du, was ich meine? Oder waren das schon früher das Mengenteig?
Ja, also die ich habe jetzt noch richtige Kampfmittelwesten quasi. Ne? Also aus den 90er Jahren noch. Super altes Design, aber extrem geiler, wertiger Flecktarnstoff. Also die haben schon auf einem sehr hohen Level auf jeden Fall produzieren lassen. Sind coole Dinge, oder?
Ich finde das ganz geil, so KHS war damals auch so, also wie gesagt, damals war ja auch so Tasmanian Tiger noch irgendwie geil, KHS gehörte dazu, oh, und da gab es doch noch so eine Firma, die kam aber dann später, da gab es ja noch irgendwie,
Techier?
Nee, so, ja, Techier kam dann auch, und dann kam aber auch so diese 794 oder 762
Tactics. 75 Tactical.
Genau, 75 genau. Also ich kannte mal, aber auch irgendein Fallschirmjäger-Dude, der da mit involviert war, aber ich fand das auch immer irgendwie so ein bisschen Highspeed, so ein bisschen angegeilt irgendwie. Die haben dann auch Bauchtaschen gemacht, also eher so Kleinscheiß, ne? Oder weiß gar nicht mehr.
Die hatten auch ja die Sigma und sowas, also richtige Schutzwesten, und das sind so, glaube ich, mit die ersten gewesen, die so klug waren, dass sie gesagt haben, wir reduzieren neue Hüllen für die normalen dienstlich gelieferten Einlagen, also die aus der Mela SK und aus der IDZ-Schutzweste, dass man einfach den Soldaten eine Alternative gibt. Und das hat vorher, wo jeder Soldat gesagt hat, Alter, wie können die alle nur so dumm sein? Weißt du, bieten hier auf dem deutschen Markt irgendwelche Westen für Sapi-Platten und diese ganze Rotze an. Ist natürlich immer nett, wenn man den internationalen Markt betrachtet, weil natürlich viel mehr Leute auf dieser Welt Sapi benutzen. Aber der Bedarf innerhalb der Bundeswehr war so groß und dann haben die diese Plattenträger. Die findest du bei eBay Kleinanzeigen für so wenig Geld, weil so viele von diesen Dingern gekauft wurden, dass die einfach überall sind. Ja. Also so, und das Ding haben die auf jeden Fall gemacht. Die haben auch Kampfmittelwesten gemacht. Die haben zum Beispiel die neuere Boarding-Weste damals gemacht, die schwarze, samt Taschensatz.
Ja.
Auch für die Bundeswehr. Ja. Also ich habe damals auch das Combat-Shirt von denen genutzt, das Modell Kundus, glaube ich, hieß das, gab zwei.
Ja, ja,
War ich auch immer super zufrieden mit. Wirklich schön auch von der Taschenaufteilung und so. Und ja, so eine Sachen, also konntest du auf jeden Fall alles ganz gut kaufen. Optisch gefiel mir das nicht immer so, wie nachdem wir die ihre Taschen genäht haben, gerade Magazintaschen.
Ja.
Das war mir immer ein bisschen zu viel Frontflap und so, was die da angenäht haben. Aber ansonsten war das durchweg ein cooles Zeug. Auch Chest-Tricks und so haben die ja auch gemacht.
Genau. Also fand ich irgendwie schon gut dafür, dass auch so gefühlt eine der ersten Schmieden also nicht die ersten, aber wo du wirklich dachtest, so, okay, das kommt hier aus dem Ländle so ein bisschen. Ne? Ja, sehr, genau. Sehr gut. Okay, aber du bist doch schon gut dabei. Den Kater hatten wir ja schon erwähnt, den hast du auch schon bei Instagram gepostet. Also da hast du jetzt das alte Modell,
also
das
neue Modell. Genau, beide Versionen jetzt. Und heute habe ich noch was gekriegt. Und zwar, ich zeige dir das mal hier. So, das ist. Also die Grundform.
Was ist das denn?
Ach.
Nein.
Also ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. Also es ist halt ein compressed T-Shirt. Also ich habe jetzt quasi in meiner Hand ein vakuumverpacktes T-Shirt, was so groß ist wie meine Handinnenfläche, um das mal zu beschreiben, was so von außen auch die Form eines T-Shirts aufweist, wenn ich das jetzt so gerade Erik zeige. Und das wird dann mit Wasser in Verbindung gebracht, baut sich dann halt auf und dann kannst du es noch einmal waschen und dann hast du daraus ein richtiges normales T-Shirt. Und das ist ein Aufdruck von Operation Enduring Freedom. Vorne mit so einem Desert Operations Afghanistan mit so einem Totenkopf und Packolauf. Richtig cooles Oldschool Bild einfach. Das ist so ein, würde ich echt fast sagen, so irgendwann 2005, 2006 wahrscheinlich rum. Da bin ich jetzt gerade noch an der Recherche, wo die verkauft wurden. Hersteller ist natürlich bekannt, den gibt es aber leider nicht mehr. Da bin ich jetzt gerade schon an so ein paar Global War and Terror Foren dran, um herauszufinden, wo die Dinger denn angeboten wurden. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Tier-Ding im Einsatz war, sehr wahrscheinlich. Ne? Gerade weil das hier auch mit.
Was und was?
Für so ein PX, also so ein normaler Militärshop, irgendeine Basis in Afghanistan, weil es ja auch das Afghanistan-Ding hat, dass die da wahrscheinlich irgendwo verkauft wurden. Habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden.
Geil.
Das passt ganz gut in mein Interessengebiet, da wollte ich mich dann mal informieren.
Ist auch genau deine Größe, das kotzt mich schon wieder an. Das ist so ein geiler Find, ey, weil das ist, also für die euch da draußen, es gibt manchmal so Handtücher oder so kleine Waschlappen oder so für Kinder ganz oft, so, ne, dass sie eben den Fun haben. Ey, das ist auch wieder sowas, das finde ich so geil. Wie kommst du nur? Also, ich will deine Suchbegriffe bei Kleinanzeigen gar nicht sehen, aber mega cool. Aber wirst du es, du bist ja auch Sammler, wirst du es tatsächlich aufmachen oder wirst du es so lassen?
Also derzeit, wo ich noch ein bisschen bei der Recherche etc. bin, bleibt es auf jeden Fall zu. Also das ist, mein Standpunkt ist jetzt gerade, es bleibt zu. Also sieht halt auch vielleicht ganz cool aus, wenn irgendjemand nachher mir erzählt, keine Ahnung, die wurden in Rahmen angeboten oder keine Ahnung, dann ist es vielleicht auch mal ganz cool, einfach noch so ein Ding als Original zu haben, weil also ich glaube, das wird es nicht mehr so häufig geben einfach. Und das ist halt noch super schön versiegelt. Das hat noch die Ursprungsform, wie es irgendwann mal verpackt wurde. Leider ist nichts datiert. Und das macht die Sache halt so cool. Wobei es auch noch ein schönes Gildan-Shirt ist, die mal sehr schöne Qualität haben. Naja.
Ja. Ey, mega. Also finde ich schon wieder ultra geil. Also richtig, richtig cooler Fund. Sehr, sehr gut. Ja, was gibt es bei mir Neues? Ich zeige dir mal nur den Ärmel, weil ich das gerade so an New Gear habe, was bei mir rumliegt. Und zwar ist das der First Spear Wind Cheater. Einfach eine coole Jacke, die mir gekommen ist. Da lasse ich auch mal ganz herzliche Grüße da an denjenigen, der mir das hat zukommen lassen. Du weißt, wer gemeint ist. geiles Teil. Also ist so... Es ist ja manchmal so, weißt du, da kriegst du so einen Nagel im Kopf. Ich habe von dem vorher nie gehört. Dann sehe ich irgend so ein scheiß Video von Spiritus Systems, sehe so eine Jacke und denke so, was ist denn das? Google, aha, 5 Millionen Euro. Dann denke ich so, Also der ist teuer, aber ist jetzt kein 5 Millionen Euro, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und dann hat mir den jemand besorgt und das finde ich schon mega cool. Ansonsten fliegt bei mir, so ich halte es mal zu dir in die Kamera, ist bei mir eine Sucht ausgebrochen. Ne?
Naja, hast du das schön genäht, ja?
Ein Ergebnis, ne? Aber es ist ja auch, weißt du, und das sind so Dinge, wenn ich die jetzt nähe, also wenn du das jetzt siehst, ne, das sieht halt nicht so behindert aus, wie sonst Sachen aussehen, die ich bastle. Ne? So, also da kommt die überall Kleber raus. Also das sieht schon aus wie Nylon-Gear, oder? Also das.
Ja.
Ja, also
macht auf jeden Fall schon was her.
Genau, ich habe ja, genau, ich bin jetzt seit Weihnachten, ich bin eine Näherin. Du kennst das Zitat, oder? Das hatte ich doch im letzten schon. Kennst du das?
Ja. Ja, ich hab's schon mal
Woher
gehört,
ist auf jeden es? Fall. Okay, das ist aus. Warte mal, es muss so. Ja, es wurde ihm einprogrammiert. Was? Ich bin eine Näherin. Das ist aus Demolition Man. Weißt du, wo der andere kriegt so Combat Kill und er so. Ja, und bei ihm wurde halt als Restrukturierungs- oder als Reintegrationsprogramm wurde ihnen Stricken beigebracht. Was mega gut. Ja, also das liegt auf jeden Fall bei mir an. Ansonsten habe ich noch etwas ganz Besonderes vorbereitet und zwar werde ich gleich etwas zu mir nehmen und ich lese dir vor, was drin ist und du musst raten, was es ist. Ja? Zutaten: Zucker.
Nicht dein hässliches Grapefruit-Pulver, oder?
Säurungsmittel, Zitronensäure, Maltodextrin, Fruchtpulver, Aromen, Trübstoff, in Klammern Glukosesirup, Pflanzenfett, Verdickungsmittel, Gummi Arabicum, Verdickungsmittel, E466, Mineralstoffmischung, Vitaminmischung, Trennmittel, Kieselsäure, Farbstoff, Carotin, Süßstoff, Saccharin. Es ist der XISS Mineraldrink Tropic zu deinen Ehren. Ja. Vom 30. mindestens haltbar bis 30.10.2012.
Der ist locker noch gut, aber das ist nicht die richtigen Oldschool-Dinger. Ne? Das ist schon wieder eben so ein geupdatetes, oder?
Nee, das war so, also das ist nicht aus dem EPA, sondern aus, oder schon aus dem EPA, aber aus den damals Special Forces EPA. Hier habe ich auch so einen Tee mit Zitrone, den kennst du bestimmt auch nicht. Also das sieht so ein bisschen aus wie Grün.
So, das ist hier aus dem, auch krass, aus dem EPA Light.
Oder EPA Light, genau, das wird das sein. Ne?
Genau.
Wie es manchmal so ist, habe ich auch so ein bisschen Nylon-Gear. Aber ich lasse euch mal, warte mal, wir machen mal so ASMR. So, oh, look at this, Coconut. Coconut, ich halte mal hier dran. Oh, ein sehr leckerer Duft nach Mottenkugeln entfaltet sich. Die Farbe, es ist von einem wunderbaren Mittelstrahl Urinbraun. Also nach einem, ich habe 3 Tage nichts getrunken, Urin. Färbt sich jetzt langsam zu einem, ich habe nur 1 Tag nichts getrunken, Urin. Das ist lecker. So, also es löst sich noch so halbwegs auf. So, das ist ja schon mal gut. Ich werde es gleich verkosten.
Was? Das kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Also, wir haben uns nicht abgesprochen an alle Zuhörer, aber ich habe hier in meinem Schreibtisch eine kleine Tüte, wo ich immer so ein paar Kleinigkeiten drin habe, die man mal brauchen könnte. Und dann spiele ich einfach mit. Und ich habe hier gezogen Tropical Punch Flavored No Fruit Juice, da ist auch niemand von ausgegangen. Und ich werde mal sagen, das ist von 2007. Also ich unterbiete das Ganze nochmal. Ich guck mal, wie viel Feuchtigkeit das gezogen hat. Das überhaupt noch.
Geil. Aber das ist so wie bei Trumpfkarten. Ist jetzt bloß, hast du gewonnen oder ich? Ja? Aber
der Durchfall kriegt, hat auf jeden Fall gewonnen, würde ich einfach mal sagen. Boah, das ist hier, das sieht aus wie Rattengift. Das ist so krass pink.
Oh, geil. Ja gut, aber das sind halt die Tropical Punch Sachen. Oh. Ey, aber das ist halt das Geile bei den Amis, ne? Da kämpft das Auge noch mit. Guck dir das mal an. Boah, das ist richtig schön. Also, Nico macht das gerade rein und es ist wirklich so richtig schön pink, orange, während meins tatsächlich so diese gute Schlammgelb.
Stimmt, ja.
Hat. Aber dein sieht besser aus, ne?
Ein bisschen stückig auf jeden Fall. Krass, wie sich der Zucker, also so viel Zucker habe ich, glaube ich, die letzten Also mit, das ist doch mit Fruchtfleisch.
Das sind Altenburger Genussklümpchen. Ja, sehr ja. gut. Sehr, sehr gut. Okay, also ich schüttel nochmal. Also, warte mal, bevor ich das trinke, werde ich schon mal ein bisschen vordesinfizieren. Ah, man sollte immer Flachmann dabei haben.
Vor allem, wenn man im Büro sitzt, ne?
Ja, ja. So, aber jetzt kommt's. Ich. Oh, ey, da, doch, ey, ich muss schon sagen, Tropic hat schon auch was. Aber es ist auch krass, das war so eine.
Diese hier. Was war das hier? Tropical Punch, was ich oder so habe? Das, ich weiß gar nicht, was die Amerikaner sich vorstellen, was da für Früchte drin sind. Ah. Das schmeckt alles nach. Weiß nicht. Mhm. Oh, schmeckt aber. Okay, ich glaube, ich habe viel zu viel Wasser drin. Es ist nicht so süß, wie ich gedacht hätte.
Ich dachte halt, ich hätte gedacht, du hast ja jetzt so eine halbe Nalgene, also einen halben Liter.
Ja, ist eine halbe.
Und ich mache ja, naja, einen halben Liter. So, und ich habe ja einen 800 Milliliter oder in einem Liter aufgetaut und, oder aufgelöst. Und hier steht, es ist für 800 Milliliter. Wobei ich normalerweise auch bei den EPA-Sachen immer in den Liter auflöse und das hat immer noch tollen Geschmack. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, wir wollten euch einfach mit abholen. Zu den Dingen, die wir hier auch trinken. Und es passt ja auch sehr gut zum Thema. Damit kommen wir auch zum eigentlichen Thema. Wir hatten ja was vor, eigentlich wollten wir was anderes machen, aber hatten jetzt aktuell noch mal was rausgefunden. Und wir werden uns heute mal in den Long Run zum Thema, ich sag mal, Field Tops beziehungsweise Oberteile, Uniformoberteile begeben. Weil wir da, das haben wir im Vorgespräch schon mal festgestellt, weil da offensichtlich so ein kleiner Trend oder eine kleine Trendwende kommt. Wobei letzten Endes auch alles wieder zurück zum Alten geht. Ne? Aber da kommen wir jetzt mal drauf, zurück. Ja, Field Tops, wie sind wir darauf gekommen, Nico? Kannst du noch mal was dazu sagen? Oder Field Shirts, ja, ne? Oberteile, genau. Feldblusen, ja?
Ja, genau, war noch mal die Frage in deiner letzten Cast-Folge, dein Q&A on the go. Die Frage kam, ich glaube, war Lieblings-Combat-Shirt oder ich weiß nicht genau, wie die Frage formuliert war.
Aber was ist das schönste Combat-Shirt, war die Frage.
Genau, so war es ja genau. Und dann hast du schon mal direkt das Ganze ein bisschen offen gelassen, dass es da schöne Dinge gibt, auch nicht immer zweckmäßig, aber ich glaube, dein Favorit war, glaube ich, auch so mit so Cry Position, so gerade so, klar, wo man halt so primär die Optik auch bewertet. Wenn wir zu dem Punkt kommen, da gibt es auch, glaube ich, einen Grund für, warum die Masse der Leute für Cry stimmt. Das ist relativ einfach erklärbar. Aber ich glaube, das machen wir dann, wenn wir uns ein bisschen den Zeitstrahl hochgearbeitet haben. Und das Combat Shirt, aber nicht das Nonplusultras. Also man sieht das heute auch immer noch, das ist halt so ein Modeding ist, was wir halt ganz oft haben bei Ausrüstung, aber es sich nicht immer anbietet und nicht immer die beste Wahl einfach ist. Zur Zeit, wo das Combat Shirt halt rauskam, da ging es halt in eine andere Richtung und die Entwicklung oder als die ersten quasi auf den Markt kamen, da waren die halbe Welt schon in der Wüste unterwegs und man hat ihm ja Schutzweste getragen und da ist das Ganze ja so ein bisschen zusammengeführt worden, ne? Und wir sind weniger in der Wüste unterwegs derzeit. Das Schlachtfeld verlagert sich wieder in heimische Gefilde. Und wie oft im Jahr braucht man da das Combat-Shirt? Oder gibt es vielleicht auch bessere Sachen? Oder ist vielleicht doch die gute alte Feldbluse, also nicht die Feldbluse, aber eine Art Feldbluse-Field-Shirt, vielleicht nicht doch die bessere Wahl?
Genau. Also fangen wir einfach mal an. Er hat ja schon gesagt, wir wollen das so ein bisschen eingrenzen. Wir fangen jetzt nicht bei den antiken Römern an. Die hatten eine Wolltunika und darüber ihre Lorica segmentata, weißt du so? oder ihre Lorica hamata, also das Kettenhemd. Wir fangen so Erster Weltkrieg und letzten Endes oder auch davor ist ja immer eine Entwicklung und Mode und Uniform geht ja schon immer mit einher, wenn man auch bedenkt, gerade die Röcke zur Zeit Friedrich des Großen, die halt schon sehr an den zivilen Gehrock angelehnt war, beziehungsweise es kam dann aus der Mode in die Uniformierung, von der Uniformierung wieder zurück in die Mode und das ist immer so ein Gegenspiel, so ein Hin und Her letzten Endes. Aber wenn wir so zum Ersten Weltkrieg gucken, und auch da gab es ja dann schon die ersten Änderungen, sieht man zunächst, also das Material der Wahl ist Wolle. Also zumindest auf dem heimischen Kriegsschauplatz. Jetzt müssten wir mal überlegen, ob das international so ist. Also wir können schon mal einschränken bei den Schutztruppen. Also schon wieder die, die eher in der Wüste oder im Warmen unterwegs waren. Die hatten schon immer eher Poplin oder halt Baumwolle. Also einen deutlich anderen Stoff. Ne? Genau. Hast du da mal ein bisschen geguckt? Also das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass zunächst gab es diese alten Röcke, die halt ohne Taschen waren. Mit Masse, also mit einer relativ glatten Brust und dann später im Krieg, und da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, wann, wo, wie war, mit welcher, also da könnt ihr alle PLW-Kanal schauen oder sowas, aber dass dann letzten Endes auf diese Feldbluse auch Rocktaschen aufgenäht wurden, um einfach ja, effektiver zu kämpfen letzten Endes oder halt auch um Taschen zu haben. Ne? Genau. No. Weißt du da noch genaueres?
Ja, ich habe mal so ein bisschen gerade jetzt primär US und im deutschen Bereich quasi geguckt und ja. Ja, wie du schon sagtest, gerade im europäischen Bereich war Wolle halt auf jeden Fall das Ding in verschiedenen Verarbeitungsformen. Will ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Ich weiß auch? Ja. Also die hatten auch verschiedene Wolluniformen, da war dann aber auch noch gerade der die Winterbekleidung mehr mit Wolle. Oder das, so diesen Übergang im Ersten Weltkrieg, wo noch alles Wolle war und sehr schnell aber, weil wir auch recht spät eingetreten sind, die Winterbekleidung dann quasi noch aus Wolle war und der Rest dann auch schon aus Baumwolle und dann je nachdem, wie die verarbeitet waren, ich weiß gar nicht, also das war dann halt deren Sommerrest dann quasi. Ne? Aber was einheitlich ist, ist, dass es zu dem Zeitpunkt WK1 auch deutscher Seite und auf amerikanischer Seite quasi das, was wir als Dienstanzug heutzutage bezeichnen, war deren Dienst- und Kampfanzug. Also es gab noch nichts, keine Unterscheidung.
Ja, und das erkennt man ja letzten Endes auch, wenn man also auch heute den Dienstanzug anschaut. Ne? Wofür brauchst du für den Dienstanzug diese Taschen? Die kommen schon aus dieser Entwicklung damals halt mit geschlossenem Kragen, was sich auch über den Zweiten Weltkrieg zog, wo es ja dann, also ich weiß gar nicht, dann, ich glaube, die ersten SS-Uniformen waren, dass die dann schon einen offenen Kragen hatten. Und dann aber auch, und auch da könnte man, jetzt müsste man überlegen, da bin ich natürlich nicht so firm drin. Mein Nachbar ist auch ein großer Fan der Mode der 20er Jahre. Und ich sag mal so, dass auch der Straßenanzug für einen Herrn, also egal ob Arbeiter oder Bauer, letzten Endes ist auch die Kombination meistens in Leinen oder ein Baumwollhemd, wahrscheinlich eher Leinen, und darüber ein, wenn man heute sagen würde, so ein Anzugschnitt, ne, also eine Hose und eine Jacke und vielleicht sogar eine Weste, je nachdem wie es ist, und meistens auch, also ein Hemd mit auf jeden Fall Kragen oder halt mit, vielleicht sogar mit dem Langbinder. Also das gehörte da, das war dann nicht Haute Cuisine, sondern das war, wurde auch zum Arbeiten getragen. Also sieht man auch viele Bilder von Fabrikarbeitern, die eben auch Schlips getragen haben. Und es ist ja dann, ich meine sogar später bei der NVA, dass du halt wirklich Schlips unter dem Feldanzug getragen hast. Ne? Also in den Anfang, in den 60er Jahren meine ich sogar noch. Also das war schon diese Verbindung. Und das Wolle halt das Mittel der Wahl war. So wäre es ja heute bei guten Anzügen, die sind ja auch aus Wolle gearbeitet. Es gibt dünnere, es gibt dickere. Aber letzten Endes war das schon auch normal, weil heute denkt man ja so, Alter, ich ziehe doch im Sommer keine Wollkleidung an. Ja, also später gab es ja auch zu Anfang der Bundeswehrzeiten die Filzlaus, also ein Kampfanzug aus einem Wollloden. Und der war halt schon immer dafür gemacht, dass du lange Unterhose trägst, egal ob Sommer oder Winter. Ne? Mhm. Also, und das war so die Zeit. Also halten wir fest, für den europäischen Raum war dieser, wobei letzten Endes dann schon dieser Vier-Taschen-Rock, ne? Also,
genau. Wenn ich mich so dran erinnere. Also, der erste in den 30er Jahren, war dann irgendwann der Vier-Taschen-Rock, der dann quasi vom Schnitt her in der Reichswehr war und der wurde dann von der Wehrmacht mehr oder weniger ja erstmal übernommen. Aber das sind so die ersten, die mit Vier-Taschen hatten. Das ist wahrscheinlich auch so ein Influencer-Ding aus dem Ersten Weltkrieg, weil die Briten, glaube ich, waren es. Auch schon vier Taschen hatten, ist ja auch irgendwann so, wo wird das Soldbuch getragen, wo wird dies getragen, ich weiß jetzt nicht, genau. Die Vorschriften, da wird es garantiert auch jemanden geben im Internet, der das gerne erzählt. muss man vielleicht mal eine Runde suchen. Und die Deutschen haben das halt noch im Zweiten Weltkrieg durchgezogen, weil es dann halt auch mal den Zeitpunkt gibt, wo man von Wolle weggeht und hin zu dem Drillig-Anzug. Also Drillig ist halt auch ein Baumwollanzug, aber der halt dieser Drillig-Art der Stoff aufgebaut ist, der eigentlich ursprünglich der Arbeitsanzug war. Der war natürlich deutlich angenehmer bei Wärme. Und da hat man dann schon mal gesehen, okay, es gab diesen Befehl, dass es gestattet ist für die und die Leute oder die und die Truppengattungen an den und den Fronten, diesen Arbeitsanzug als Gefechtsanzug zu nutzen.
Also gerade die Einführung des Drillig, wer vielleicht die Filme kennt, 0815, nicht 0815, Entschuldigung, Im Westen nichts Neues, die alte Verfilmung aus den 80er Jahren, meine ich. Es gibt da ja eine ganz alte, so 50er, 60er Jahre, dann gibt es eine aus den 80er Jahren, es gibt die ganz aktuelle. Und in der aus den 70er, 80er Jahren ist schon auch, sieht man diesen Drillig, in dem auch Gefechtsübungen gemacht werden. Und das ist dort ein weißer Leinenanzug, also Erster Weltkrieg, so oder ein weißer oder grauer Leinenanzug, weil man einfach wahrscheinlich wirklich gesagt hat, okay, der Wollanzug, auch ne, eigentlich so ein bisschen widersinnig, wenn du sagst, ich ziehe einen minderwertigen Anzug an für die Ausbildung, wobei die Ausbildungsmasse hier Sprung auf, Marsch, Marsch war und am Ende dafür das Ziel war, so gut wie möglich Reinigungsappell machen zu können. Aber das stimmt, diesen Drillig, das gab es auch zu NVA-Zeiten noch, der war schwarz, meine ich. Gab es so einen Wechsel. Was auch noch spannend ist im Ersten Weltkrieg, und da kommen wir ja später immer wieder zurück, oder das ist ja auch ein Thema eines deiner letzten Videos gewesen, nämlich das Optimieren der Feldbluse, das Modifizieren der Feldbluse. Und das gab es auch im Ersten Weltkrieg schon. Und wie immer nicht bei der Linieninfanterie, sondern bei den Sturmtruppen. Genau. Wo dann eben die Oberschenkel oder Knie verstärkt wurden mit Leder, wo der Ellbogen verstärkt wurde, ne, wo die Helme getarnt wurden. Also schon dieses, und das finde ich auch, und das werden wir auch, wenn wir das Thema Feldbluse jetzt noch weiter durch die Jahre betrachten, schon so ein Ding ist, und es hat auf mich denselben Effekt wie so eine Raid-BDU dann später, dass man denkt so, Alter, wie geil sieht denn das aus, dass sich die Special Forces hier einen eigenen Anzug geschneidert haben, was sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht und letzten Endes zu dem führt, was heute die taktische Industrie ist. Ja? Ja. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ne? Also da kennst du da als Referenz auch bei den Briten irgendwas, also dass das so extrem stattfand? Ist dir da ein Beispiel klar oder gibt es da irgendwas?
Die haben ja dadurch, was so, also gerade im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg habe ich es jetzt nicht wirklich verfolgt, da bin ich auch zu wenig drin, aber im Zweiten Weltkrieg, dadurch, dass sie ja ihren Smog quasi extra für Spezialeinheiten, Luftlandetruppen etc. auf den Weg gebracht haben, die haben ja so schon quasi etwas gehabt, was die normale Linieninfanterie nicht hatte.
Genau.
Aber gerade im Bereich SAS, da wird auch modifiziert worden sein.
Na klar, und das ist ja auch Zweiter Weltkrieg dann. Also beim SAS, da sind wir dann dann so, wir nehmen einfach was da, als ob das der Duffelcoat ist, ne? So aus der, aus dem Zivilen oder sonst irgendwas. Die geilen Bilder, das haben wir alle schon besprochen. Aber was war eher da, Smog oder Knochensack?
Knochensack.
Genau, ne? Also und da ist, denke ich, so die Entwicklung auch Zeltbahn, Knochensack, und dann eben der Smog, also Knochensack für die da draußen, könnt ihr googeln, aber es ist sicher bekannt, einfach letzten Endes ein Sprung Overall, der auch über der Ausrüstung getragen wurde beim Sprungdienst, dass du einfach deine Ausrüstung nicht verlierst. Ne?
Ja, später dann sogar noch mit super vielen Zusatz, also es gibt ja mehrere Versionen davon und da ist die Entwicklung halt auch nicht stehen geblieben. Ne? Es gibt halt dann irgendwie so das erste Modell, das wird nur ultra kurz getragen, direkt gesehen, was verändert werden muss, bam. Zweite Modell ist auf dem Markt. Irgendwann dritte Modell mit einem Holster, was mit in dem Knochensack mit drin ist. Ja. Und Taschen für Signalmittel und diesem ganzen Kram. Also da ist so schnell so viel passiert. Und dann hast du halt irgendwann ja auch den Harnstoff dabei. Weil früher waren die auch in Oliv. Denn mit der Möglichkeit, die noch zwischen den Beinen zu schließen, wie ganz früher, da musstest du ja reinsteigen. Die waren ja festgeschlossen. Und da ist auch super viel passiert in kurzer Zeit, auch vom Stoff her, ne? Nicht mehr hier irgendwelche Wollkram, ja, sondern schöne Baumwolle.
Genau, ja, wobei schöne Baumwolle, ne, das ist immer noch die Frage so. Also, weil die Baumwolle, die wir damals hatten, ist ja nicht das kuschelige Zeug, was da war, sondern es war halt Zeltbahnstoff, relativ dick, damit auch laut, damit auch, also hat so gut geatmet, wie die Zeltbahn halt atmet, ne? Also ich glaube, da gab es schon auch Herausforderungen. Worauf ich nochmal eingehen möchte, um dann letztendlich Erster, Zweiter Weltkrieg, das soll ja auch nicht der Schwerpunkt sein, ist aber, dass diese Feldbluse schon immer eben auch eine Kampfbluse war. Ne? Also das hatte, also auch schon in der Bauart, dass es eben Haken hatte, indem man das Koppel eingehängt hat. Das ist die Taschen tatsächlich, und es gibt halt Bilder, dass eben die Stielhandgranaten in den Schoßtaschen, also in den unteren Taschen auch getragen wurden. Also das war halt nicht nur für die Parade. Wie gut oder wie schlecht das war, ist jetzt immer so die Frage, ne? Also ich meine, es spricht schon dafür, dass der Lanzer an der Front das schon so für sich optimiert hat, so, und jetzt mal nicht nur die Sturmtruppen, sondern die haben halt genutzt, was sie hatten. Aber es blieb dann halt beim Feldsattler, ne, wie beim Rigger dann später, letztendlich, dass es dann gesagt wurde, komm, lass uns das doch mal optimieren, ne?
Genau, ja. Ja, auch genau. Dass Blusen dann zum Beispiel in diesem klassischen Schnitt aus Beutestoffen genäht wurden oder sowas, die halt leichter waren, die dann halt im Gefecht eher getragen wurden. Und hat sich da halt dann schon überall ein bisschen geholfen, ne? Die es ein bisschen anders gemacht haben, waren ja so gerade die Amerikaner. Die hatten dann ja schon einen normalen Dienstanzug und ihren Gefechtsanzug, der sich dann ja auch nochmal unterschieden hat zu, bin ich jetzt Bordpersonal von einem Flugzeug, was ja sowieso klar ist, weil die nochmal einen ganz anderen Ansatz haben.
Ja.
Aber bin ich zum Beispiel auf einem gepanzerten Fahrzeug, bin ich in einem Spähfahrzeug, bin ich Infanterist, bin ich Fallschirmjäger, die haben alle schon eine gewisse mehr Diversität in ihrer Ausrüstung und auch in der Oberbekleidung gerade gehabt. Wo bei den Deutschen halt noch diese Standard, ne, quasi die normale Feldjacke, Dienstanzugjacke, wie auch immer, in so einem super klassischen, traditionellen Schnitt ist, war es bei den Amerikanern schon ab dem Zweiten Weltkrieg halt deutlich anders.
Ist das so? Ich hätte gedacht, so auch bei den Amerikanern so, auch bei den Deutschen, die Panzerjacken waren ja auch schon die kürzeren, ne?
Ja, aber die haben zum Beispiel die Fallschirmjäger hatten ja auch den M42-Jacke quasi, die normale Infanterie.
Genau.
Nochmal eine ältere Version, aber das war eine reine Kampfjacke. Die haben darunter auch nicht noch den Anzug getragen, wie zum Beispiel bei der Wehrmacht später, dass ein Rupfhemd oder je nachdem, welche Verwendung du warst, also ein Tarnhemd übergezogen wurde, was auch nur tarnbedruckter Stoff war und eigentlich keine Features hatte, keine Taschen oder sowas großartig, jedenfalls die meisten nicht. Sondern die hatten schon extra Jacken in verschiedenen Formen für den normalen Soldaten, die halt nur dafür da war, um damit ins Gefecht zu ziehen und nicht um damit abends auszugehen oder sowas. Das ist bei der Wehrmacht ein und derselbe Anzug quasi gewesen.
Das stimmt. Ja, und wenn man jetzt tatsächlich bei den Amerikanern so, also wir sind immer noch im Zweiten Weltkrieg, wenn man da auf den, ne, wenn man jetzt Band of Brothers schaut, dann sieht man schon, habe ich so das Gefühl, so diesen BDU-80er-Schnitt schon fast. Also du hast Hosen mit relativ großen großen Oberschenkeltaschen, so eigentlich noch besser. Also das ist ja letztendlich so von der Zeit, wenn man das so nimmt, kommt es ja erst zu diesen, ne, die Fallschirmjäger mit diesen großen Taschen an den Beinen. Dann in den 70ern so hat man nur die Oliven-Arbeitshosen und dann kommen später erst wieder die Taschen und dann ganz viel später kam nach Europa, dass du quasi die Combat-Hosen auch wieder mit den Riemen um die Oberschenkel hattest. Aber wenn wir bei obenrum bleiben, wenn ich das so richtig im Kopf habe, so, und dann musst du mir wieder helfen, welche Variante das jetzt ist, wenn wir jetzt von Band of Brothers sprechen, dass das schon so auch wieder so eine Vier-Taschen-Form war, ne? Und eben auch als Kampfoberteil eingesetzt wurde. Ne?
Genau, der Airborne Smog. Und der ja dann auch schon, sieht man bei der Normandie-Landung durch die Fallschirmjäger, auch schon diesen zum Teil in diesem Raid-Mod umgeändert wurde. Also Raid-Mod,
genau.
Für alle, die es nicht kennen, das ist ja so ein 90er, 2000er-Ding, dass die unteren Taschen auf die Oberarme gesetzt werden, um halt besser ranzukommen. Und das ist halt in den meisten Fällen relativ easy. Damals war es halt auch so, du kriegst dein ein Belt, Cartridge Belt, den Suspender dabei, also quasi normales Koppelsystem, und bist halt natürlich schon deutlich eingeschränkt, um unten an die Taschen zu kommen. Wo kommt man aber ran? Oben an den Oberarm. Wann komme ich da auch ran, wenn ich ein Gurtzeug hänge? Ne? Also um da auch nochmal vielleicht auch Sachen drin zu haben, wenn ich irgendwo im Baum hängen bleibe, dass ich mich selber befreien kann, weil jeder, der mal eine Baumlandung hatte, der weiß, du kommst relativ schnell nicht mehr an irgendwelche Taschen, die weiter unten sind. Deswegen ist es besser, wenn du auf Armebene arbeitest, ne?
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Das hatten wir auch letztens, weil mir das irgendwie erst nur so aufgefallen ist, weil ich den Raid Mod, also ich hätte den ja wirklich in die 90er verbannt. So, dann auf einmal sage ich, wie Sock, hä? Die hatten das ja auch schon. Und dann kamst du um die Ecke geschossen, ja, das hatten die falschen Wege am Zweiten Weltkrieg auch schon. Da dachte ich so, what the fuck, ey? Also wie krass, ne? Also das auch wieder so ein Ding, ne? Wo ich nicht verstehe, wann ist dieses Wissen mal verloren gegangen? Ja? Mhm. Also, dass du ne, große Beintaschen, große Armtaschen und dann geht man wieder weg davon, kommt dann wieder so ein Stück weit dorthin zurück, um dann wieder umzunähen. Also, wie krass, ne? Aber hieß der tatsächlich auch US der Airborne Smog, also dieses Oberteil der Amerikaner?
Ja, müsste Airborne oder Jump Smog.
Okay.
M42 ja. Jump Smog heißt das erst, glaube ich, nebenbei sonst nochmal.
Naja. Ja, alles klar. Also ich habe gerade mal geguckt nach Airborne Smog. Ich habe das bei, ich sehe das immer nur bei den Briten, dass das so der Dungeon Smog ist, so der Klassiker. Ne? Genau, aber wir wollen ja bei Fat Blusen bleiben, aber das ist halt so eine interessante Mischung letzten Endes zwischen Feldbluse und Feldjacke, was ja dann nur das Gefühl, bei den Amerikanern dann später mit der M65 oder mit dem Vorgängermodell des Parkers sozusagen, also auch immer dieses Vier-Taschen-Modell, dass das eher dann in den, ja, also schon auch in den Feldblusen immer wiederkehrte, ne?
Mhm. Hier wird drüber genannt M42 Jump Jacket.
Jump Jacket, okay. Ja, klingt, ja.
Stimmt,
klingt Smog eher ist amerikanisch.
Das immer so, ja. Genau. Mhm. Und halt auch schon diese schräg aufgesetzten Brusttaschen, die man dann ja irgendwann wieder 2004 wieder eingeführt hat. Wobei, gut, die gab es ja auch noch mal eine Zeit lang in Vietnam. Aber zu BDU-Zeiten sind die ja gerade geworden, beziehungsweise zu RDF-Zeiten, zum Vorgänger von
Aber Brooklyn. Das ist so ein ganz spannender Punkt. Also wir halten mal fest, so die Feldbluse, ne, wenn wir die im deutschen Bereich, meistens aus Wolle, aber diese Vier-Taschen-Konfiguration war so der Standard. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß, es gibt auch so schwedische Jacken, also so Wolljacken, die auch so einen Vier-Taschen-Rock haben und dann hinten wie eine wildere Tasche schon haben. Mhm. Die sind aber eher, würde ich mal sagen, schon 50er, 60er Jahre, so die dann auch als Dienstanzug mehr oder weniger getragen wurden. Findet man auch ab und an im Surplus. Sitzen irgendwie total gut. Ich hatte mal eine an und haben eben, sind halt wirklich so, oder nicht, nee, die haben hinten keine wildere Tasche, sondern hinten nochmal wie der Sniper-Smog, so zwei Taschen quasi auf der Rückseite, ja. Aber um bei den Amerikanern zu bleiben, also schon ein klassisches Modell, vier Taschen, zwei Brust, zwei unten und halt, oder halt eben auf die Oberarme vernäht. Hast du da einen Überblick, wie oft oder wie verbreitet das war, diese Raid-Mods? Also, und war das damals schon, ich meine, Falsche Mega war ja dann letzten Endes eine Spezialeinheit, weil ja sich OSS, SAS und so weiter ja erst entwickelt haben, also auch die Special Forces, die dann nochmal eine Ebene drauf waren. Aber wie verbreitet werden wohl diese Abänderungen sein und damit eben auch ja auch wieder dieses Abheben von der normalen Truppe und eben das Herausheben und dass eben auch das Command sagt, okay, das sind halt Spezialeinheiten, die kriegen ein bisschen Freiheit. Also wie verbreitet wird das gewesen sein? Wenn man die Airborne Division, waren das nur bestimmte Kompanien? Kann man das sagen? Es
sind ja schon extrem viele falsche Mega, die so allgemein im Einsatz waren im WK2. Also wenn man so Bilder sieht, also gerade so viel auch schon in der Normandie bei Übungen und Vorbereitungen siehst du das immer schon mal, gerade bei so Pathfindern, die nochmal einen spezielleren Auftrag haben auch. Aber das, ich würde vielleicht so 30% sagen. Also du hast immer, wenn du irgendwie ein Gruppenbild hast, wo mehrere Leute darauf stehen, gerade sehr kurz nach der Landung in der Normandie, hast du da immer noch recht viele. Das ist, irgendwann verschwindet das wieder ein bisschen, wenn diese Sprungeinsätze nicht mehr stattfinden und die Leute auch mal Ausrüstung tauschen müssen aufgrund der ja, der Abnutzung einfach, ne? Weil dann öfter auch mal normal nachgeführt wurde. Oder es gab auch dann keinen Jump-Smog mehr, wenn die Einheit erstmal nicht dafür vorgesehen war, zu springen. Dann haben die normale Army-Ausrüstung bekommen, die der normale Infanterist kriegt. Und dann wird es natürlich wieder immer weniger.
Ja, klar. Aber auf jeden Fall spannende Entwicklung. So, wenn wir jetzt, jetzt können wir ja Bundeswehr, also nochmal die Verbindung zwischen zweckmäßiger Kampfbekleidung und dem, ich sag mal, den Garnisonsdienst, auch das ist ja so ein Widerstreit, den es immer wieder gibt und der ja letzten Endes bis heute noch genauso ist, ja, also bis heute in der Bundeswehr. Und so merkt man das auch dann, wenn man dann eben zurückgeht in der amerikanischen Entwicklung. So, jetzt haben wir diese geile Fallschirmjäger-Ausrüstung, ja, wo man sagen könnte, eben, das hat sich doch bewährt. So. Und dann wird aber trotzdem in der Folge mit den, also jetzt müsste ich, also Korea weiß ich schon gar nicht mehr, die hatten dann auch schon so eine alte, so eine Okinawa-Tarnung noch, ne? Also diese.
Nee, also da ist immer noch viel mehr Oliv getragen. Also du hast diese Tarnung ist ja, wurde ja ganz minimal in der Normandie eingesetzt, aber da gab es dann ja so ein paar Zwischenfälle, wo normale GIs dachten, das wäre die Waffen-SS, weil die alle Tarn tragen und haben sich gegenseitig abgeknallt. Das ist mehr so ein Pazifik-Ding. Also primär ist das,
und das wollte ich
im Pazifik eingesetzt worden und das war auch eine ABT-Uniform und das ist diese im Fischgrät Baumwolle in diesem Fischgrät, wie heißt das denn hier?
Ja. Ja, Webung, in der Fischgrät
Webung, das ist genau. Mhm. Und dieses also, HBT, also bei der Herringbone Dings heißt es bei den Amerikanern, und das sind auch so dieses, wurde dann in Oliv übernommen. Und das gab es dann auch noch danach, vor allem noch in Korea, mit anderen Uniformtypen, die dann auch andere Baumwoll, Cotton Satin und so, was dann noch so eingesetzt wurde im Oliv halt so. Ne? Also diese Tarnung ist dann wieder erstmal komplett weg gewesen.
Na gut, ich sehe manchmal noch in Filmen, dass manchmal so die Helmbezüge noch genutzt wurden, so diese, ne, also gerade so im Pazifik, die Teile, so das wurde noch benutzt, gerade bei Marines. Aber das ist auch spannend. Aber vom Design war es dann auf einmal wieder eher so, weil auch, wenn man den Einsatz im Pazifik sich anschaut, natürlich wärmere Region, das heißt ein anderer Stoff, das heißt eine andere Webung, und in Korea war es dann halt genauso. Und dann eben man auch zu einem leichteren Stoff ging und dann auch halt nur zwei Taschen, ne? Also da war man wieder bei einem Feldhemd, wie man sich's vorstellt,
letztendlich, oder? Feldhemd, und dann gab es irgendwann die, es müsste M51 Field Jacket sein, was dann quasi der Vorgänger der M65 ist, der dann darüber getragen wurde. Gerade Korea, und dann gab es da ja auch nochmal die Cold, gerade in Korea, weil es ja sehr kalt wird, viel Cold Weather Equipment, auch mit der M51 Hose und so, die ja auch deutlich dickerem Material ist, die auch wieder diese Bänder an den Oberschenkeltaschen hat zum Zuschnüren.
Genau.
Wo es dann wieder so ein bisschen mehr, also es kommt einem so ein bisschen so vor, man merkt halt, dass das amerikanische Militär super gut darin ist, sofort so ein, wir müssen hier was adaptieren, wir sind hier gerade in einem Konflikt, wir brauchen jetzt.
Ja.
Und dann hast du halt Ewigkeiten nur, dass diese normalen Workdress und dieser ganze Kram getragen wird, bei Training, Übungen, wie auch immer. Und dann passiert irgendwas und es gibt sofort irgendwas, was da reingeht, wir brauchen eine neue Uniform. Ist nicht zweckmäßig für den Bereich, wir brauchen was Neues.
Ja, na gut, und das spiegelt sich letztendlich dann auch in dieser Vietnam-Ära wieder, wobei dann auch, ne, dieses Olivzeug, was ich vorhin schon angesprochen habe, so diese Hose ohne Beintaschen, das einfach aussah wie eine Chino letzten Endes, ne, mit einem Feldhemd und diesem Basecap, Kopfbedeckung, und das ja dann auch im Laufe des Vietnamkriegs, der hat ja halt auch Jahre gedauert, dass man dann eben, also wann wurden die Jungle Fatigues eingeführt? Ungefähr?
63? Also, nee, 63 gab es die ersten Versionen. Die Tropical Combat Clothing Linie quasi. Und die war am Anfang noch aus dem normalen Stoff quasi. Und dann beginnt da die Entwicklung. Und die gibt es dann ja in verschiedenen Patterns, nennt sich das ja, ne? Und die Standardversion, die dritte gab es ab 67, meine ich. Und 63 war dann halt so die erste. Und das ist dann so Military Advisor. Und das ist auch so von der Jacke her noch ziemlich an dem, ich sag mal, an der Jump Jacket. Du hast auch noch keine abgedeckten Knopfleisten. Du hast noch oben die Möglichkeit, hier Wagenspiegel auf die Schulter zu packen, was ja bei den Amerikanern auch super selten dann ist und was ja auch dann, ich glaube, in der zweiten Version schon gar nicht mehr vorhanden war.
Ja.
Genau. Und so haben sie dann halt ab 63 bis 67 halt eine komplett neue Uniform quasi entwickelt mit einem Wechsel von diesem Cotton Satin zu Cotton Ripstop. Also
genau,
auch heutzutage ja noch.
Aber war das schon immer Standard? Aber war das damals dann schon auch Nyko, also diese Mischung Nylon-Cotton?
Ich meine ja. Also ich weiß nicht, ob es auch 50-50 war wie heute.
Ja.
Würde natürlich. Hier googelt der Chef noch selbst. Leider muss ich im Büro sitzen. Wenn ich jetzt im Keller gesessen hätte, hätte ich ja hinter mich greifen müssen und hätte ein paar Jacken rausgeholt. Ich habe ja die verschiedenen. Aber jetzt muss ich. Ich habe ja Kinderwache hier.
Also zum Verständnis nochmal, ne, man sagt ja so, in der Kälte Cotton ist rotten, aber letzten Endes für Outdoor-Bekleidung oder für Militärbekleidung hat sich dann doch durchgesetzt, zumindest dann eine Mischung noch mit Nylon versetzt, einfach Nylon, hohe Abriebfestigkeit, dann dennoch die Vorteile von Baumwolle, die halt zwar Wasser aufsaugt und auch hält, aber letzten Endes war das schon funktioneller als alles, was man bis dahin hatte. Ne? Also letzten Endes war Wolle, also es gab entweder Wolle oder Baumwolle und Nylon kam ja dann erst so in dieser Zeit und dass es eben schon so großflächig genutzt wurde, zeigt eben auch die Industriestärke letzten Endes der Amerikaner in dem Zeitpunkt. Ne? Und da mal, während Nico noch googelt, machen wir auch mal den Schwenk zurück nach Deutschland. Achso, ja, okay. Also 100% Baumwolle. Also ich glaube, dieses Nyko kam dann auch erst später. Wobei, nochmal, bei Hitze ergibt Baumwolle schon Sinn. Ne? Das saugt natürlich die Nässe auf und hält die auch, aber damit verdunstet das natürlich dann auch und hat einen Kühlungseffekt letzten Endes. Ne? Und da können wir schon auch wieder zu den Adaptionen kommen oder zu dem, was angepasst wurde, nämlich auch die McVee Socks natürlich, ne, die geil in Jeans hier rumgelaufen sind, also die Navy Seals, oder halt dann später auch, das Thema hatten wir auch schon, Taschen aufgenäht haben, aber eben auch da schon diese Raid Mods letzten Endes, also entweder die Hüfttaschen, also die auf Hüftebene angebracht sind, einfach an die Oberarme gemacht haben, um dort eben Material zu transportieren. Damals nämlich auch schon, gerade bei den McVee Sock Einheiten, der Stabi Harness, oder wie heißt der?
Ja, Stabo Rig.
Stabo Rig, also ein Harness, der letzten Endes ein Brustsitzgeschirr ist, an das man, also das war so eine Mischung aus Brustsitzgeschirr zum Abseilen oder um Seile daran festzumachen und in Verbindung, also wurde da auch Taschen befestigt oder Ausrüstung befestigt, sodass es halt während der, das muss man sich auch vorstellen, ne, die latschen irgendwo in den Dschungel rein, sind da sechs auf den Vietcong, schießen dann wilden, haben nur Verbandsmaterial und Munition dabei und dann holt die einen Hubschrauber raus und zieht die halt an diesem Harness aus dem Dschungel. Also das ist schon ein bisschen geil, wenn man sich das so durch den Kopf geht. Also geil, wenn man von außen drauf guckt, ja. Also in der Situation ist das vielleicht auch ganz schön kacke. Ne? Also latscht drei Wochen durch den Dschungel, siehst nichts, ja. Auf einmal denkst du so, oh Kacke, und verballerst alle 16 Magazine, die du dabei hast, drei MG-Gurte und sagst dann, okay, und jetzt müsste mich mal so eine Bell hier rauszerren. Ne? Das ist schon krass. Ja.
Jetzt können wir gerne den Schwenk zur Bundeswehr machen. Jetzt habe ich die Kotten immer durch.
Sehr gut. Ja, also, wenn wir jetzt bei der Bundeswehr sind, gut, da war ja, und das kann man sich auch echt nicht, wenn man sieht, vom Design her, vom Schnitt her, vom Stoff her, lassen wir das vielleicht mal weg, ne? Diese Splittertarnanzug, ich hatte den komplett da, hab den mal irgendwann dann verkauft. Auch wieder Hosen, allerdings eher Baumwolle, halt mit einem Zeltbahnstoff eher. Also der war auch nicht beliebt, weil recht laut und halt überhaupt nicht atmungsaktiv, aber vom Schnitt her. Große Oberschenkeltaschen. Die Jacke fast smogartig, also dass du große Taschen hattest, eben in so einer guten Tarnung letzten Endes oder interessanten Tarnung. Allerdings darunter auch noch Langbinder getragen, so das mit dem Stahlhelm. So, das war das Bild der Bundeswehr, so der erste Kampfanzug. Fand ich aber schon spannend, ne? Wie siehst du das?
Ich finde auf jeden Fall die Idee von damals ultra geil, dass man gesagt hat, wir machen hier so einen Kampfanzug, der, wir wissen, dass Tarnung funktioniert aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Ja. Die meisten Leute, die damals bei der Bundeswehr waren, haben wahrscheinlich zum Teil noch den Tarnhang gehabt. Und dass man weggegangen ist davon, wieder so einen Koppelkram zu tragen, sondern dass man auch die Magazine und sowas mit in der Jacke mitführen sollte und alles. Und das ist ja mal eine ganz andere Herangehensweise, wo Leute wahrscheinlich gesagt haben, die hätten wir damals bei unserem normalen, weiß nicht, M44 Feldbluse aus dem WK2 größere Taschen gehabt, hätte ich da meine Ladestreifen reingemacht. So, dass da wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein paar Ideen mit dabei war. Klar, war natürlich dann doof, dass sie halt Zeltbahnstoff genommen haben, der halt so laut ist und schwer.
Ja.
Wobei ich dann halt jetzt den Wechsel dann zur nächsten Option noch viel erschreckender finde, wo ich denke, wie kann man das machen? aber wir sind bei der Bundeswehr und das wundert mich halt auch nicht irgendwo.
Ja, aber da haben wir es wieder so, ne? Dieses Gott sei Dank gab es kein Kriegsgeschehen und dann hat man halt einen Anzug rausgesucht, der im Garnisonsdienst gut funktioniert. So, jetzt muss ich aber mal gucken. So, zunächst die Feldlaus, die ja eigentlich noch hatte ja auch noch die Blasebalgtaschen. Und ich weiß, es gab dann später auch aus Moleskin auch eine Hose mit diesen großen Blasebalgtaschen. Das sah letzten Endes aus wie eine BDU-Hose. Bloß aus Moleskin, wo ich sage, ey, an sich schon eine geile Hose, so, ne? Also Moleskin kann man jetzt davon, oder Moleskin, wie der Deutsche sagt, ja, kann man jetzt davon halten, was man will, aber das ist natürlich ein Stoff, ich glaube im Sommer, das haben wir ja nicht erlebt, aber ich glaube, da bist du schon auch drin gestorben, so, das ist schon ganz schön krass, glaube ich, aber
der ist halt super robust, und halt super eng, die ganze Stoff ist halt super eng, das aber auch super weich, ne? Also der ist ja auch, der fühlt sich ja auch gut an. Aber ich glaube, da kommt halt weder, ja gut, Wasser kommt irgendwann nach Feuchtigkeit, aber kommt halt auch relativ schlecht Wärme raus, ne?
Genau. Also das denke ich halt schon, aber dieses gute Feeling, ich glaube, den musstest du wirklich eintragen. Ich glaube, am Anfang war der steif wie Bolle. Aber wenn du den getragen hast, ich hatte auch mal irgendwann so als Jugendlicher so eine uralte Hose, die war so kuschelig weich, das ist dann schon fast wie ein, das ist ja dann wie ein Flanell fast, ne? Also schon ganz geil, aber und da ist vielleicht auch wieder die Mode mit reingekommen. Es gab ja früher sogar, gerade bei den springenden Einheiten, die ja auch wieder ganz geil sein wollten, die haben sich das halt besonders eng gemacht. Also, dass die Hosen, die ja eh schon schmal sind, dass die noch enger gemacht wurden, weil das natürlich auch der zivile Schnitt war, ne, mit den engen Hosen. Also, das war da schon populär und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wie es oft so ist, die Franzosen hatten ja auch schon immer relativ eng geschnittene Anzüge. Dass das auch mit, weißt du, wenn man da gemeinsam Sprungdienst mit den Franzosen gemacht hat, dass man gesehen hat, oh, das sieht schon auch geil aus mit den engen Anzügen, keine Ahnung. Also das fand ich schon bemerkenswert, ne?
Ja, also wir haben ja selber alles immer in Hosen, meistens immer in der größten Größe, also bei der größten Weite quasi getragen, von der Beweglichkeit her. Und ich habe hier noch ein Buch, da geht es um die Fallschirmjäger, die bei Carantin im Einsatz waren, da ist ein Bild von einem Typen, der so ein mega dünn gefühlt, also so von der Optik her mit seinem Hemd, aber die übelst weite Luftwaffenhose dazu an. Und da steht da drunter, die Fallschirmjäger haben gezielt ihre Hosen extrem weit getragen, weil darin eine bessere Beweglichkeit gegeben war. Und denkst du, genau, und 100 Jahre später machst du das genau aus dem gleichen Grund. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum sich irgendjemand Bock hat, so eine Hose in so eng zu tragen. Als Modeding, okay, kann ich nachvollziehen, aber so im Gefechtsdienst, wenn du in Bewegung bist, oh, das würde mich so abfacken.
Ey, Katastrophe. Also wirklich, das ist ja wirklich so. Da musst du ja alles nehmen. Und das fand ich halt auch. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Garnisonsdienst, ne? Und wenn man bei der Feldbluse bleibt, so. Und da hat sich interessanterweise bei der Bundeswehr dann gerade zu dieser Zeit Moleskin so überhaupt nichts getan. Ne? Also da hat man auch keine Optimierung, weil es natürlich auch, ich glaube, einfach extrem einfach durchreguliert war. Ne? Also ich glaube, da waren Veränderungen noch deutlich unangebrachter, als es dann später der Fall war. Aber auch da letzten Endes die Feldbluse, war ja im Garnisonsdienst, wurde auch das Feldhemd getragen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das dann drüber getragen wurde. So. Also ich war ja selbst nicht Oliv, ob es dann auch die Option gab, quasi das grüne T-Shirt und dann die Feldbluse Moleskin drüber oder ob immer das Feldhemd getragen wurde, keine Ahnung. Dass die ja trotzdem, also eben auch für den Gefechtsdienst war, die hatte halt die Knöpfe für die Taschenlampe und es gibt auch noch welche, die haben so aufgenähte Riemen, ich weiß gar nicht mehr wofür, ich wusste das mal, dass da auch irgendwas mit durchgeführt wird, ob das jetzt irgendein Koppel war oder irgendwas, irgendwas war da, ne? Genau, also da, aber so, um jetzt mal bei dem Thema Modifikation zu bleiben, also weder Taschen noch sonst irgendwas, das war eher nicht so der Fall, ne? Also auch nicht dieses Feldjacke tragen, kam ja auch erst deutlich später in Mode.
Ne? Mhm. Ja, du hast ja den Parker noch gehabt und diese Grunduniform, genau. Die erinnert dann ja wieder an diese normale Utility-Uniform der Amerikaner, die es auch schon in Korea quasi gab, von Schnitte keine Beintaschen oder eher wenig. Dieses normale Feldhemd mit den zwei Taschen oben. Und ich glaube, da war dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen, ja, in der NATO läuft erstmal jeder so rum. Ja, ja. Wir kämpfen sowieso nicht. Die Amerikaner haben halt noch ihre Nummern halt überall auf der Welt gehabt, wo man immer irgendwie, man aktiv unterwegs war und deswegen halt ganz anders Uniform getragen wurde. Gerade mit so einer Jungle Jacket etc. Und das hatte man halt einfach nicht. Ne? Man hat halt einfach irgendwas, das muss gut irgendwie halbwegs auf Übungen funktionieren. Übung Einsatz nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn du durch die Kaserne gehst. So. Und die Anforderungen waren halt nicht besonders hoch, weil an was wolltest du deine Anforderungen messen, ne?
Ich glaube, das ist der Punkt. Also da können wir auch gleich mal drauf zurückkommen, wenn wir über Optimierung oder gerade beim Combat Shirt dann rauskommen, weil ich da eine Theorie habe. Aber jetzt ist so die Frage. Gerade so Einheiten, also was jetzt Spezialeinheiten waren. Und da gab es bei der Bundeswehr eigentlich nur zwei, nämlich die Kampfschwimmer und die Fernspäher. Also die sich als Spezialeinheiten identifiziert haben. Später dann vielleicht auch noch die Bravo-Kompanien, der Fallschirmjäger so. Aber das war so die Elite der Elite. So. Das ist das Spezialste, was wir bei der Bundeswehr hatten. Und da würde mich mal interessieren, ich glaube, du hattest doch mal gesagt, bei den Kampfschwimmern war das vielleicht so, dass die optimiert haben, aber mal die eine oder andere Jacke von den Amerikanern übernommen haben oder sowas, oder?
Siehst du auf älteren Bildern relativ häufig, dass einfach komplett US-BDU getragen wird. Ich habe auch Bilder, wo auf einer Übung das Vietnam ERDL-Mo getragen wird von Kampfschimmern. Also die haben einfach alles getragen. Aber das ist auch so diese Mentalität aus der Zeit. Also du siehst auch zur gleichen Zeit US Navy Seals, die mit einem komplett britisch DPM rumlaufen, samt Chestrick und so. Ne? Also da wurde halt das genommen, was man halt für gerade zweckmäßig empfunden hat. Und da war wahrscheinlich, okay, also wenn die Jungs die Kaserne verlassen, dürfen die machen, was sie wollen. Und deswegen sehen die halt alle aus, wie sie aussehen. So, ne?
Ja, klar. Genau,
da hat man sich dann schon woanders bedient.
Ja, das glaube ich. Aber hast jetzt auch die alten Bataillone, war da auch mal was irgendwie, dass bei den Fernspähern, dass man da irgendwas anderes gesehen hat?
Bei den Fernspähern jetzt, also da gibt es, also aus der Zeit gerade, wo noch Moleskin getragen wurde und ein bisschen später so, da gibt es halt einfach so gut wie gar nichts. Und die tragen nur das normale Zeug in der Regel, wenn man Fotos sieht. Ne? Sobald Flecktarn quasi eingeführt wird, dann bei Fernspähern auch eher weniger, habe ich auch weniger gesehen, aber zum Beispiel, dass dann DPM-Westen getragen werden. So. Outfit. Das kenne ich nur noch aus, ich würde sagen, war das 70er oder 80er bei den amerikanischen Long Range Reconnaissance Patrol-Typen, die dann mal im portugiesischen Lizard-Tarn rumlaufen oder noch viel geiler im alten Bundeswehr-Splitter-Tarn.
Ach krass, ja, Wahnsinn. Also das ist schon krass, wie das dann kommt. Ja, und wir sehen ja dann auch in den USA, so ich sag mal nach Vietnam, vor Granada, also 80er Jahre, dass dann eben auch halt zumindest so eine Zeit lang Frieden kommt. Und das finde ich auch, also dass dann eben auch die Mode ja aufkommt, dass das Woodland-Zeug, ne? extrem gestärkt wird, dass die Taschen eben so gut wie gar nicht mehr genutzt werden. Im Gegenteil, dass sie teilweise zugenäht werden, damit die noch straighter aussehen, damit das noch gebügelter aussieht, damit das noch schicker aussieht. Und das spricht so in einem krassen Gegensatz zu, das YouTube könnt ihr mal schauen, wenn ihr nach, boah, nach was muss man da gucken? Nach Alice Pack, sucht mal nach Alice Pack. Da gibt es so ein alt 80er-Jahre-Video, wie so ein alter Ranger, sondern so ein Airborne-Dude. So ein, so, ja, und so packt ihr euren Rucksack und bindet alles fest. Und wir gehen natürlich nicht wie diese Lappen, diese Perks aus den anderen Divisionen. Wir gehen, die Parka ist für Homos. So, na, wenn dir kalt ist, dann trägst du halt unter deiner Feldbluse den Liner vom Parka und sowas, ne? Also von der Feldjacke, von der M65. Kennst du das Video? Also das ist so. Ja. Genau, das ist so. Und das sind so die ehrlicheren Varianten. Fand ich halt auch spannend, dass sie eben dieses Smog-System so gar nicht hatten, sondern immer ihre Feldbluse getragen haben, dann wahrscheinlich auch so eher so 3 Nummern größer. Und man denkt daran eben dann, also das ist auch so ein Trend, ne? Je ausgewaschener und je weiter so eine Klamotte ist, desto more experienced sieht dann ja auch so ein Dude aus, ne? Also das sieht man auch bei so alten Legionären, wenn die so dieses Tiger Stripe tragen, was schon fast grau ist, wenn die in Guyana irgendwelche Schlangen käuten, das sieht aber immer so geil aus, ne? Und ich glaube, das war damals auch so ein Ding, ne? Also ganz interessant an sich, eine zweckmäßige Uniform, halt auch dieser 4-Taschen-Rock, ne? Und dann eben kommt man wieder drauf zurück, und das weiß ich halt nicht, ob das so ein Ding ist, ob das wiederkommt, oder ob das so ein Ding ist, ja, warum machen wir die Taschen nicht einfach auf die Arme? Ja, also letzten Endes so dieser Raid-Mod, und der kommt auf dann, und also Granada, gibt's da auch Bilder, weißt du das?
Ja. Mit so Raid-Mod? Also gerade alles, was, also die Leute, die dann ja aktiv in Granada waren, waren ja zum Teil auch noch welche, die mit bei SOC in Vietnam waren. Also dieses Wissen blieb in der Truppe, dann hast du ja auch gerade noch so 5 Special Forces Gruppen, sowas mit ultra vielen ehemaligen Vietnam-Veteranen und so. Also gerade in allem, was spezial ist, da hast du diese Leute noch, die das Wissen weitergeben. Und deswegen hast du in jedem Konflikt, siehst du immer noch Leute, die eine Raid-Mod haben. Ob das jetzt Somalia ist, ob das der erste Golfkrieg ist, ob das Panama ist, das ist nie die breite Truppe. Das kommt erst im Global War on Terror, dass andere Truppengattungen mit übernehmen, aber auch eher selten andere. Aber alles, was so Green Berets sind, auch bei der Kuwait Embassy, wo die davor stehen und einer in so einem Six-Collar BDU-Desert steht und die Oberarmtaschen drauf hat, das sieht einfach dann schon richtig fett aus, ne?
Ja, das ist schon mega geil. Und ich glaube, und jetzt kommt meine Theorie, dieses, also die Briten haben ja den Begriff, da habe ich aber auch erst durch den Doktor, den guten Weißwange kennengelernt. Kanntest du den schon, dieses B-Alley, was die britischen Fallschirmjäger so ein bisschen ausmacht? Du kennst das, ja?
Genau, also ich habe das erst
kennengelernt.
Ja. Also ich glaube auch, das ist die Quelle, die Herr Weißwanger hat. Es gibt so eine Instagram-Seite, Alines, keine Ahnung, wie es genau heißt. Mhm. Und da wurde schon, für Ewigkeiten wurden da immer Sachen gepostet. Und habe ich schon, als ich das erste Mal gesehen habe, da ging es halt auch darum, wie das Brett getragen wird und dass der SRS-Typ da besonders Ali aussieht und sowas. Und das ist deren Slang-Begriff halt dafür, ne? Wenn Sachen abgeändert werden, entgegen der Vorschrift, um es besser zu machen. So.
Genau. Ja. Also, aber kanntest du das aus deiner aktiven Zeit noch? Also, war dir das mal ein Begriff? Nee. Also, es ist halt auch sowas. Es kommt jetzt, also, ich habe das jetzt auch, ich sag mal, jetzt vor einem halben Jahr oder so, vielleicht du jetzt dann vor einem Jahr, genau, und da gibt es so eine Veteran-owned Dings. Und es kommt tatsächlich von diesem Barett, was ja dann, und das kenne ich aber auch noch von der Bundeswehr, ja, man muss das Barett so tragen, dass es wie ein Sonnenschirm ist und so. Und das gibt es ja so gerade bei den britischen Paras, bei denen sieht das aber irgendwie auch noch ganz geil aus, wenn die das so wie so eine Baskenmütze tragen, aber schon irgendwie in cool und dann eben halt an allem rumfummeln, so, also so nach dem Motto, sobald ich es empfangen habe, ist da auch schon das erste Mal was abgeschnitten. Ne, so. Also das, was bei mir. Wäre ich früher nie auf die Idee gekommen, weil ich weder die Zeit noch die Möglichkeiten hatte, aber es gab schon damals, ich erinnere mich 2000, als ich eingezogen wurde, hatte einer unserer Stabsunteroffiziere, der hatte zum Beispiel die Kapuze von der Feldjacke, hatte der eingenäht oder hatte die abgemacht und halt einen Kragen drum gemacht, und gesagt, ich kann ja die Feldbluse eh nicht tragen. So. es gab damals auch schon so diese Raid-Mods auf Bundeswehr-Feldblusen, so auf diesen Flecktarn-Feldblusen. Das war bei den Fernspielern beliebt, die dann auch schon Reißverschlüsse so reingemacht haben, so in später und so. Also das gab's schon alles. Sieht man auch jetzt gerade bei so alten Haudegen immer mal noch, die dann sagen, jetzt hole ich mal meine Kampffeldbluse raus, ne? Aber das waren alles noch so Zeiten, wo du, wenn du gut mit dem Kleiderbullen auskamst, dann hast du auch mal ein paar alte Feldblusen gekriegt und dann konntest du halt sowas auch bauen oder hast es dort irgendwann mal abgegeben, wo du noch die eigenen Schneider hattest und hast gesagt, hier, nehme das mal so und so. Also letzten Endes das, was das Riggerwesen ja dann später dann erst vorangetrieben hat, geht aber nicht bei Lutz dem Lanze, weil der hatte die Zeit und die Möglichkeit nicht, sondern es waren dann meist Feldwebel oder halt in der Truppengattung, wo das halt auch breit war, wird akzeptiert. Genau. Ne?
Ja.
Genau. Also das finde ich schon ganz spannend, so alles, was Raid-Mod ist. Und letzten Endes, der Höhepunkt von Raid-Mod ist ja letzten Endes dann das Combat-Shirt. Na, also,
ja, bei den Amerikanern Ebene ist es dazwischen? Ja, bei den Amerikanern ist es noch die Ebene davor, wo es dann in den Jahren 2000 dann quasi losging mit der Idee, eine neue Uniform quasi auf den oder für den Soldaten zur Verfügung zu stellen. Dann gab es ja immer die CU und CCU, also die Close Combat Uniform.
Ja.
Die dann ja den Schnitt der ACU, also der Army Combat Uniform hatte. Und die hatte ja schon dann standardmäßig die beiden oder zwei Taschen auf dem Oberarm und zwei genau. Taschen auf der Brust, die angewinkelt waren.
Genau.
Und erst nach der Einführung quasi ist dann ja irgendwann on top das Combat-Shirt gekommen. Das gehörte damals noch nicht zum Satz.
Genau.
Das ist ja. Dann ja wieder so ein Lessons-Learned-Ding aus dem Irak- und Afghanistan-Einsatz.
Genau. Gibt's da oder was ist so das älteste Bild von diesen wirklichen, also dieses angenäht, also letzten Endes, und da kommt's ja her, T-Shirt, normales US-T-Shirt, und die Ärmel von der Feldbluse sozusagen einfach angebracht. Gibt es da so diesen ursprünglichen, so wer hat es zuerst gemacht?
Also das erste Bild, was ich kenne, das ist die Ursprungsfirma, aus der später Cry Precision vorgegangen ist. Die waren in so einem Future Warrior oder Land Warrior, da gab es ja mal ganz viele verschiedene suchen die Amerikaner-Daten quasi, was bei uns Infanterist der Zukunft ist,
ja.
System. Und die haben was vorgestellt, was so mega wie der Master Chief von Halo aussieht, so ein bisschen mit dem Vollvisierhelm und dem ganzen Kram. Und da ist zum ersten Mal ein Combat-Shirt quasi vorgestellt worden. Und da ging es dann eher darum, dass du immer diese Schutzkleidung quasi trägst und du brauchst ja keine Feldbluse mehr, weil du dieses ganze System vor deinem Körper hast und eh nicht mehr an diese Jacke kommst und deswegen nur die Arme bedeckt sein müssen. Und da gibt es ein Bild aus diesen ganzen Test- und Entwicklungsphasen, wo die wirklich einfach, also das ist denn, ich meine, Three Color Desert noch, einfach normale Stoff an ein Under Armour Shirt rangenäht haben, was dieses Model dann da trägt. Und 2004 gab es dann das erste, das ist dann ja schon der Vorgänger vom Multicam quasi, den Quai bei diesem Future Warrior System damit vorgestellt hat. Und da wird dann das allererste Quai Precision Combat Shirt getragen, 2004. Jetzt kommt dazu, dass es so erst bei der Army nicht so viel Anklang gefunden hat, aber die Leute, gerade Special Forces und Ranger Dudes, die mit in diesem Prozess mit drin waren, fanden so ein Combat Shirt aber extrem geil. Und dann ging es los, dass es Modifikationen gibt und die sich aber sofort dann danach bei Cry eingedeckt haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum die ganzen Special Forces damals relativ schnell diese Cry Precision Uniform getragen haben.
Also ist das der Grund, was du vorhin so ein bisschen angeteasert hast? So dass, also ich hätte ja von meinem Gedanken her, hätte ich gedacht, es war tatsächlich so, dass erst irgendein Special Force Dude auf die Idee gekommen ist, Alter, ich trage den ganzen Tag hier meinen Plattenträger und darunter will ich halt nur mein T-Shirt tragen, aber ne, auch ID-Bedrohung oder egal, auch Staub und Scheiß, so, ich will halt trotzdem lange Ärmel haben. So. Also war das jetzt Hen oder Ei oder war es umgekehrt? Es gab eine industrielle Lösung sozusagen von Cry oder hatten diese Idee, diesen Vorgang und so kam es dann in die Truppe. Also jetzt, das ist so die Frage, so was war zuerst da?
Also aufgrund der Masse würde ich sagen, auf jeden Fall Cry, mhm. weil das Ding ist bei den Special Forces, das siehst du heute noch, den ist das mit Masse zu 100%, also nicht 100%, wird zu doof gesagt, aber sagen wir mal, mit Masse ist denen das scheißegal, dann wird da halt das T-Shirt getragen. Der Navy SEAL, der in die Bombenwerkstatt reingeht, der hat sich auch vorher an seinem scheiß Combat-Shirt die Arme abgeschnitten. So, also das interessiert da wirklich keinen, weil das sind Leute, die das ist halt so, dann passiert's. Das geht aber auch vielen Infantisten, wo dir gesagt wird, ja, ey, das Combat-Shirt mit, was 100% aus Polyester besteht, das ist aber viel geiler, wenn ich den ganzen Tag schwitze. Ja, wenn ich dann wirklich die ID grillt, so, dann ist es halt dann ist Pech gehabt. Ne? Aber soll ich jetzt 7 Monate lang nur in Nomex rumlaufen und du schwitzt dich halt zu Tode und leidest jeden Tag? Nein, keinen Bock drauf. Das sind dann so Sachen, die dann einfach aufgenommen werden. Und man sieht es halt ganz viel so bei, ich habe tausende Bilder aus dem Global War on Terror, gerade Special Forces, durchgesichtet. Ne? Und ich habe da keins gesehen aus der frühen Zeit, dass ich sagen würde, das ist noch vor der Zeit, wo Combat Shirt getragen wurde. Nee, die schneiden dann ihre Arme von den Blusen ab und tragen dann ihre Schutzweste drüber. Und dann ist halt auch kälter, wenn du halt keine Ärmel mehr hast. So, ne? Ich habe es nicht andersrum gesehen, dass jemand gedacht hat, aber meine Ärmel müssen bedeckt sein. So, das habe ich wirklich nicht gesehen. Aber wenn jemand schon mal ein Bild gesehen hat oder sowas aus der Zeit, schickt mir das, würde ich mega cool finden. Aber da ist, glaube ich, wirklich so, dass da Cry, die mit Natick, also die auch die ganzen anderen, habe ich ja 1000-mal erwähnt, die ganzen Sachen für die Armee machen, da so zusammengearbeitet haben, das dann halt so deren Konzept war. Und ich habe jetzt gestern auch nochmal, als wir uns auf das Thema so ein bisschen geeinigt haben, bin ich auch nochmal reingegangen und habe auch nochmal geguckt und ich habe nichts Früheres gefunden. Dieser Ursprung war die ganze Zeit nur Cry einfach. Also ich nichts anderes gefunden. Also beziehungsweise die Firma 4Cry. Dass das wirklich Leute sind, die da echt die am meisten mit im Spiel waren, auf jeden Fall bei diesem Combat Shirt-Ding.
Ja, klar. Ja, okay, also das ist schon spannend. Also auch gerade der Punkt. Achso, und jetzt kommt meine Theorie. Der Global War on Terror oder in der Zeit. Gab es eine deutliche Übertragung, also auch Bildmaterial von Special Forces, dann in die gesamte Popkultur übergehend von Filmen über Computerspiele. Das so ein paar Modeelemente. Das erste Mal, dass ich bewusst ein Field Mod oder ein Raid Mod wahrgenommen habe, war bei Tränen der Sonne. Da dachte ich so, was ist das? Der hat der Woodland auf dem Arm. Bei Akte Jane und so war das noch nicht so. Also da habe ich zumindest nicht gesehen. Das ist, und deswegen ist so meine Vermutung, ne, wenn man das erstmal sieht, dann denkt man sich so, oh geil, das muss ich auch tragen, weil mehr sein will wie der. Auch wenn man Lutz der Lanzer im Versorgungsbataillon ist, ne, denkt man ja so auch, ja, ich bin ja aber auch hier in der AGE eingesetzt, jetzt will ich natürlich hier auch die geilen Klamotten haben. Und das eben mit diesem in die Popkultur eingehen, dass auch Special Forces so cool waren, weil das war vorher nicht so. Also du hast halt keine Bilder von McVie Zox gesehen, du hast auch keine Bilder von Stoßtruppen gesehen im Ersten Weltkrieg, sonst hätten vielleicht alle gedacht so, oh, das ist schon ganz schön spannend. Außerdem, und auch das zieht sich ja durch die Geschichte, dass du dich mit der Insignia zumindest der Spezialtruppen schmücken willst, ob das der Kürass ist oder ob das irgendwelche abgespeckten Sachen sind, von was eigentlich nur Spezialtruppen getragen haben, was dann immer mehr in die Mode gekommen ist. Ich glaube, das ist so ein Ding, egal ob ich es brauche oder nicht, aber es sieht erstmal fancy und special aus und dann fühle ich mich natürlich besser. Also das glaube ich schon, dass das einen großen Einfluss hat. Ne? Was hast denn du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder will halt erstmal genauso aussehen oder wirken, oder es muss einen Grund haben, warum der das trägt, deswegen brauche ich das auch. Das ist ja in der Regel ganz häufig so. Also ich habe das auch, als ich, weiß ich, beim Hund angefangen habe und du rennst noch mit Koppel und diesem Flecktarn-Rucksack in der AGA rum und man sieht halt schon die echten Fallschirmjäger, die Springer sind, die haben schon den fetten Berghaus, die tragen die Kampfmittelweste. Natürlich denkst du auch, boah, das will ich auch. Ich will auch cooler aussehen, als ich jetzt gerade aussehe, weil ich bin gerade einer von diesen ganzen anderen Hampelmännern hier. Und auch den coolen Shit haben auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ganz normal, ja.
Ja, und ich glaube, dass das eben durch diese hohe, also durch diese Verschmelzung mit der Popkultur, dass es eben breiter geworden ist. Und dann, und das ist ja dann immer so geil, weißt du, und wenn es dann eingeführt ist, will es eigentlich keine Sau mehr haben, so, oder? Mhm. Und da sind wir jetzt, starte mal bitte deinen Rant über das Exonia-Shirt, weil ich muss mal fix in Ladekabel holen. Bitte.
Okay, dann kommen wir mal kurz zu diesem Hexonia Combat Shirt. Ich mache mal gerade die ganzen Grunddaten, und zwar ist das auch aus dem IBZ-System entstanden, der Infanterie der Zukunft. Die Bundeswehr ist da ja mal ziemlich gut drin gewesen, über ziemlich viele Jahre diese IBZ-Geschichten auch medial so ein bisschen zu verbreiten, wobei ich dann immer gedacht habe, okay, ich weiß gar nicht, warum die Bundeswehr immer an der Zukunft forscht, gerade was infanteristische Ausrüstung angeht, obwohl wir noch gar nicht im Jetzt einfach angekommen sind mit dem, was die meisten Leute hier tragen. Und da gab es 2013, das müsste das IDZ Gnadius gewesen sein, auch neue Bekleidung. Und da war dann so ein Combat-Shirt mit einem, also es gab es erst nur in Wüstentarn, weil es natürlich dann erstmal speziell für alles war, was nach Afghanistan gegangen ist, brauner Grundkörper, also quasi dieser T-Shirt-Bereich, und ließ dann auf Höhe der Schulter, meine ich, und geht in ein... der normalen Dreifarb-Wüstenflecktern über. Der braune Grundkörper, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, der mich am meisten stört quasi, ist dann, dass dieses Combat-Shirt einfach kein Kragen oder keinen hohen Kragen besitzt. Das sind nur so eine kleine Wulst, sag ich mal. Und jeder, der...
Turtleneck.
Ja, genau. Jeder, der über einen längeren Zeitraum eine Waffe mit sich führt, wo auch ein Trageriemen dran ist, dem geht das auf jeden Fall schon mal irgendwann auf den Sack, dass du die ganze Zeit dieses beschissene Gurtband vom G36 an einem Halsschleifen hast, bei keine Ahnung wie viel Wetter. Und ich hab's nur ein einziges Mal getragen, gleich ausgezogen und für Scheiße befunden. Es war überhaupt für mich vom Komfort her überhaupt nicht der Stoff. Hat sich auch nicht schön an der Haut angefühlt, muss ich sagen. Das ist vielleicht meckern auf hohem Niveau, weil ich vorher bessere Sachen hatte. Aber auch jetzt weiter im, das ist jetzt das aktuelle Mobast, was zum Mobast-System gehört, Bekleidungssystem, da ABS. Ist jetzt auch noch mit dabei, genau, mit auch in 5-Farb.
Genau. Also ich habe es jetzt nur, also ich bin wieder da, aber ich habe es ja nicht mitbekommen, aber du schätzt das schon sehr, habe ich rausgefunden, das Exonia-Shirt. Ja, also es ist wie immer so, man kriegt es jetzt geliefert und es ist irgendwie, ja, also mindestens 10 Jahre zu spät in der breiten Truppe und dann eben schon nicht mehr Mode, so genau wie der Smog auch. Wobei es ja so ein Auf und Ab ist. Und ja.
Und dieser Punkt gerade, also was halt so der Halsbereich auf jeden Fall ist, das ist ein Punkt, den die Amerikaner mit ihrem Combat-Shirt, was sie 2007 eingeführt haben, oder die Marines hatten die es ja schon ein bisschen davor. Die hatten schon einen Kragen. Die haben in der Entwicklung, also die Amerikaner nicht, die haben halt das auch erstmal ohne Kragen gehabt. Dann gab es die Übergangszeit nochmal, wo das Ding im Multicam rausgekommen ist, auch ohne Kragen. Und dann gab es das Feedback, Leute, da muss ein Kragen ran. Und bei der letzten Version haben sie dann auch irgendwann, die ist glaube ich 2013 oder so rausgekommen oder 2012, da war dann auch ein Kragen mit einem Reißverschluss. Ja, okay, man kann sich jetzt wieder über einen Reißverschluss streiten oder nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal einen Kragen, der auch mal den oberen Hals mal minimal schützt. Und das ist ja das, was wir mit diesem Combat-Shirt oder gerade was auch die Army damit erreichen wollte. Die normale ACU, also die normale Grunduniform, ist nicht fire-resistant. Also klar, das sind Materialien, die sind, ich weiß nicht, wann was fire-resistant oder flame-retardant und diese Scheiße heißt. Aber das ist halt nicht das Nonplusultra. Bei dem Army Combat-Shirt, das ist dann dazu ja entwickelt worden, um eben höchstmöglich den Oberkörper wirklich vor Verbrennung zu schützen. Das ganze Feedback, was man halt aus Irak und Afghanistan hat mit den ganzen IEDs, wenn jemand oben auf den Hammer rausguckt, dass, und der durch den Feuerball fährt, dass da zumindest mehr Bereich geschützt ist als halt mit der normalen Feldbluse.
Genau. Also ich wollte nochmal auf den Kragen zurück, so. Es ist ja jetzt muss ja nicht jedes Combat-Shirt noch einen Kragen haben, sondern wichtig ist ja jetzt auch, dass einfach eine geile Breacher-Hood dran ist. Ne? Da dachte ich auch erst so, what the fuck, wollt ihr mich verarschen? Aber es ergibt natürlich Sinn, ne? Also weil du früher sagst, so, ja, ey, auf keinen Fall Kapuze, und Kapuze ist nur was für Lappen, und jetzt auf einmal muss auf jeden Fall eine geile. Also, und auf einmal, wie geil das klingt, ey, es ist keine Kapuze, sondern eine Breacher-Hood, Baby. Es ist eine Breacher-Hood. Und das klingt doch schon so, wenn ich in der Disco sage, hey Baby, willst du mal meine Breacher-Hood anfassen, da fliegen doch schon Schlüpfer. Also In der Wahrnehmung einer Typen. Das ergibt natürlich Sinn, Mann, wenn du die geilen SAS-Dudes siehst, die Embassy stürmen hier mit Gasmaske und Kapuze auf, sieht schon mega geil aus. Und da gibt auch ultra Sinn, ja. Also wenn es sprengt und du die Scheiße um dich rumfliegt, willst du den Mist nicht im Kragen haben. Mhm. Aber ey, es muss jetzt die Breacher Hood sein, ne?
Ja, aber also das ist ja nur so quasi was ich auch gerade, wenn man in so einer Verwendung unterwegs ist, dann ist natürlich die Breacher Hood, bei uns haben auch einige sich so eine Kapuze aus dem normalen Parker quasi ins Combat Shirt
genießen. Klar.
Die normale Kapuze, also die Kapuze, die ich ja auch im Video vorgestellt habe, die ist ja auch von der Kombi, was halt viel bei Calf genutzt wurde als Breacher Hood quasi, genau. Die hat ja noch den Vorteil, dass sie ja auch dieser ganze Overall ja auch hier feuerfest, was auch immer nach was für einer Stufe ist. Und das ist ja auch so nochmal das Ding bei den Briten. Da ging es ja auch primär darum, also bei den Briten gerade, auch bei der Embassy, nicht um irgendwelche Glas, was in den Nacken fliegt, sondern das musste halt Feuer kurz haben, weil die mit ihren alten Flashbangs, die eine Flamme und sowas noch hatten und
genau.
Zeug, die ja auch die Bude dabei abfackeln, wenn sie da reingehen. Und deswegen so viel Feuerschutz nicht Feuerschutz im Sinne vom taktischen Einsatz der Waffen, aber halt einfach, ich muss mich bösmütig vor Flammen einfach schützen, wenn ich daneben bei die halbe Bude abfackel. Ne?
Deswegen auch die Wildlederwesten. Ne? Also es war kein Kunststoff oder so Nylon, sondern Wildleder. Und es gibt auch, ich habe letztens erst wieder ganz kurzer Exkurs, so gab es einen Typ, der wirklich, also der musste seine Maske abmachen, ist aber ist rein, musste durch das CS ohne Maske, seine Waffe hatte eine Störung und hat dann halt den ersten Terroristen mit der Handwaffe umgelegt und ist halt weiter vorgerabbelt, weißt du, anstatt nicht, ja, ich mache jetzt meine Störungsbeseitigung, verfickter Scheiß, ich latsche durch das CS-Gas und bringe einfach weiter Leute um, weißt du, also das ist schon... Das waren schon cranky Dudes, ey. Ja. Aber mega gut. Ja, jetzt haben wir letzten Endes, und das ist ja so der Ausgangspunkt, so jetzt sehen wir eine Entwicklung in der Ukraine, wo jetzt auf einmal die Welt sagt, oh, jetzt kommt der Grabenkrieg wieder und so. Und auf einmal hat das Combat Shirt wieder nicht mehr so die Relevanz, wobei er an sich dieses... Ne, warum wurde es getragen? Einfach, dass du unter deinem Plattenträger, also du hast einen Plattenträger an, das heißt, alles, was da drunter ist, kannst du nicht nutzen. Alles, was unter deinem Plattenträger ist, wird potenziell zu einem Secondary IED, weil es einfach dich punktiert, ob das deine Erkennungsmarke ist, die du im Hals trägst, ob das ein Knopf ist, ob das ein Reißverschluss ist, wenn da was draufschlägt und so, das ist halt immer doof. So, jetzt haben wir aber in der Ukraine trotzdem eigentlich immer noch, also der Plattenträger ist Standard, auch im Grabenkampf. So, das kann man erstmal festhalten. Trotzdem ist das Combat Shirt fast wieder so ein Oldschool-Ding geworden, weil man dann sagt, naja, es ist ja trotzdem kalt und so. Also geht man jetzt fast wieder dazu über, dass man entweder einen Slick Carrier unter einer Feldbluse oder einem Smock trägt und da drüber seine Sachen oder eben tatsächlich den Plattenträger einfach über einem Combat Shirt, sondern über einem Field Shirt, also über einer Feldbluse trägt. Ja, und deswegen ist die Frage, ist die Zeit des Combat Shirts zunächst erstmal, bevor es wieder in heißere Regionen geht, vorbei? Was sagst du aus der Betrachtung der Mode sozusagen?
Also für mich ist auf jeden Fall ganz klar, dass Combat Shirt mir erstmal ein Ding für die heiße Region oder für die heiße Jahreszeit, sage ich mal so. Ich weiß einfach die Vorzüge von einem Field Shirt, von einer Einsatzkampfbluse, deutlich zu schätzen. Das Ding ist auch, die Art der Kriegsführung hat sich ja grundlegend geändert. Ich fahre nicht mehr raus auf eine Patrouille, bin dann irgendwie ein paar Stunden da, fahre dann wieder zurück und dann ziehe ich halt mein Combat Shirt wieder aus, ist alles wieder gut. Wir haben ja hier Leute, die über Wochen im Graben leben und gerade dann ist schon, wenn man mal so ein Combat Outpost, das ist ja das, was am ehesten da rankommt, was man aus Afghanistan kennt. Das Leben miteinander vergleicht. Ja. Willst du nicht die ganze Zeit, wenn du stationär irgendwo und nirgendwo bist, keiner Bock, den ganzen Tag ein Combat Shirt zu tragen? Nee, du trägst dein T-Shirt und hast irgendwo deine normale Bluse oder deine Einsatzkampfbluse oder deinen Smock liegen und im Ernstfall wird der nur übergeschmissen und du kannst dir noch deine Weste überziehen oder du ziehst halt nur die Weste übers Shirt. Aber alles ist angenehmer, als den ganzen Tag dann wieder in einem langärmeligen Shirt dazustehen. So. Mhm. Und Also man sieht, ich sehe auf jeden Fall noch häufig, dass Combat-Shirts getragen werden, und da glaube ich, da ist auch noch ganz viel dieser Modeaspekt, einfach das, weil es cool ist und ja, dass die Leute darunter, siehst du denn oben rausgucken, hier wird es über den Vlies gezogen und sowas. Für mich persönlich überhaupt gar keinen Sinn, weil ich auch im Zwiebelprinzip so extrem scheiße arbeiten kann. Aber ich glaube, das ist für viele einfach. Das ist so ein Kampfanzugsding, und deswegen trage ich es einfach so. Da wird nicht so viel drüber nachgedacht, wie das, was wir jetzt hier gerade machen.
Ja, klar. Oder es ist halt, vielleicht haben die aber auch nichts anderes, ne? Es ist so, ich habe es geliefert, also zieh es auch an. Ja. Ja. Also die, wenn wir jetzt drüber nachdenken, ich wollte noch auf was hinaus. Ach ja. Auch eine Entwicklung, es geht zwar von der Feldbluse, aber ich habe jetzt wieder, oder ne, wenn man sich die aktuellen Berichte der IWA anschaut, geht man auch wieder weg von diesen overengineerten Hyperhosen, also wo du 8 Taschen hast, also 2 noch für jede Tasche einen Zweck, so, man geht wieder zu einer relativ simplen Feldhose, die vielleicht ein bisschen höhere Beweglichkeit hat, aber nicht mehr 1000 Taschen, sondern 2 große Taschen, wo Verbandsmaterial reinkommt und Handschuhe meinetwegen, weil du eben auch diese itzi-bitzi kleinen Scheißtaschen, ne, das ist auch nur was, gerade auf der Dauer des Gefechts geht das vielleicht auch kaputt. Also bei Arktis sieht man das, finde ich, ganz gut, oder auch bei anderen Herstellern. Auf der anderen Seite gibt es auch, müsst ihr mal gucken, Grüße gehen raus an die Jungs von der Epic oder von, ne, die auch die Enforced Tech TV gemacht haben. Wenn du es noch nicht gesehen hast, leg dir mal ans Herz, das Video zu sehen zum Thema vom Aussteller Schöffel. Schöffel Tech. Schöffel kennt man ja aus dem Skifahren. Ne? Das ist ja, Schöffel, genau. So ein klassischer Skifahrer. Ich weiß, früher hatten wir auch, kennst du noch die Löffler-Oberteile?
Ja, ja.
Also auch, Löffler, ja. um mal aus dem Krieg zu erzählen, war letzten Endes auch so ein Ding, war auch ein Bundeswehr-Ding, war weit verbreitet. Löffler ist auch so ein Skihersteller, und die hatten ein olivgrünes Shirt, was innen frottiert war. Das heißt, es war schon so, dass du den Feuchtigkeitstransport nach außen hattest. Also an sich schon ganz schön Hightech. Und Schöffel halt ähnlich. So. Und Schöffel hat jetzt auch ein Combat-Shirt rausgebracht, wo ich dachte so, alter Vater, da haben sie ja... Also als hätte man Frankenstein auf dieses Combat-Shirt gekotzt. Ne? Also, dass du an der Seite hast du Taschen für die Funkgeräte. Du hast Ellbogenschoner. Du hast Taschen mit Quereinstieg mit oben, dass du Knicklichter reinmachen kannst, und also wirklich einmal alles. Ne? Also das sieht aus, als hätten die jetzt gesagt, so, ey, Combat Shirt ist the shit, und wir machen es mal. Ist eher was für einen polizeilichen Einsatz, da wiederum kann ich es mir immer noch ganz gut vorstellen, für SEKs, genau. Die sagen, ey, ne, Plattträger, schnell rein, bum, 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 kann ich mir schon gut vorstellen, aber schau dir das mal an, weil das wirklich... Das sieht so aus wie, alter, overengineert. Als hätte ein verrückter Wissenschaftler gesagt, und jetzt mache ich das perfekte Combat. Also echt krass. Ja. aber im Großen und Ganzen geht es halt vieles wieder zurück auf Field Shirt und Smog. Jetzt aber meine Frage an dich. Wie sähe momentan für dich, also entweder gibt es das schon, oder wie würdest du es bauen, so das ideale Field Shirt? Was wäre es für dich?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also bei Field Shirt, also bei mir ist dann eher so der Punkt, also wenn wir jetzt wenn ich jetzt eine Einsatzkampfbluse nehme, das Standard-Bundeswehr-Ding, was ich jetzt ja auch schon in Videos vorgestellt habe quasi, da würde ich schon sagen, ein paar Modifikationen, gerade wenn wir auch nochmal auf das Inspirationsvideo zurückgehen, so, bisschen was noch abgeändert, und wir kommen denen schon ziemlich nahe. Dann habe ich nämlich eine Bluse, die recht günstig in der Herstellung ist. Wir haben schon viele Erfahrungswerte, und wir haben schon viel gesehen, was man an dem Ding noch machen kann oder verändern kann. Würde mir auf jeden Fall schon gefallen. Ansonsten bin ich dann aber schon je nach Wetter und je nach Auftrag, aufgrund meines Backgrounds habe ich ja mal auch einen anderen Auftrag im Kopf, aber wenn ich nochmal ganz klassisch gehe, rein Infanterie-Gedanken, bin ich, glaube ich, wieder ziemlich schnell beim ganz normalen Smog, den ich früher getragen habe. Habe ich über Jahre, Jahrzehnte alles rein untergebracht gekriegt. Wenn ich mal was nicht nutzen wollte, habe ich eine Tasche leer gelassen. Ich habe Kapazitäten gehabt. Im Der Gedanke mit, ich muss Ausrüstung abwerfen, gerade als Fallschirmjäger, ich muss vielleicht was zurücklassen, aber ich habe mein Survival-Kit, den Kram habe ich in dieser Jacke drin. Klar, die ist schwer, klar, ist warm, aber ich konnte damit auf jeden Fall immer einen riesigen Bereich abdecken. Mhm. Wenn jetzt die Frage, gibt es das schon oder noch besser machen? Also besser machen kann man ja immer irgendwas. Ich wüsste gerade nicht, was es, also ich sag mal, im Preis-Leistungsbereich gibt, was den normalen dienstlichen Bundeswehr-Smog. Also ich rede jetzt nur von dem, von diesen früheren Modellen. Ich kenne jetzt nicht diesen Smog, diese Kampfjacke lang und sowas. Das kenne ich nicht, da habe ich keine Erfahrung mit.
Ja.
Mhm. Ja. Ich sag mal, der ganz normale Spezialkräfte-Smog würde mir da auf jeden Fall reichen, was auf jeden Fall die Preis-Leistung angeht. Und ich habe jetzt gerade gesehen, irgendwo gab es einen Eagle Industries Smog für 599 Euro oder Dollar, wo ich dachte, der sieht genauso aus, nur hässlich, wie der normale BW-Smog. Ich weiß nicht, wo die Kohle da hergenommen wird, aber ich bin dann eher so bei so klassischen Sachen wieder. Es gibt auch schöne Fieldshirts, auch so ein normales Cry-Fieldshirt, auch von der Form und alles, wie es sitzt, finde ich geil. Wird mir auch nicht plus 10 Angriffspunkte geben, wenn ich damit jetzt den Graben stürme. Von daher wird es auch mit dem normalen Smog und der normalen Einsatzkampfhose gehen.
Rule number one, look good. Rule number two, never get lost. If you get lost, look cool. Also deswegen, also die, ich sag mal so, ich finde die modifizierte Feldbluse normal, die du hast, weil ich einfach diese großen Taschen ultra sexy finde, finde ich einfach geil. Einfach nur um den Aspekt, ich finde auch die Reißverschlüsse cool, aber wenn ich darüber einen Plattenträger trage, ist es halt einfach nicht so cool. Und ich glaube, ich habe das perfekte Combat-Shirt, und zwar ist das das Combat oder das Field-Shirt von Saber. Ich glaube, dass das, und das, die gab es ja nicht mehr, so, und ich habe das in Woodland-Tarn von den Corps Mariniers. Und ich glaube, dass das das Epizentrum von Smog war. Ich würde es jetzt mal holen und dir zeigen, aber da ist schon genau das drin, was wir jetzt ansprechen. Das heißt, es ist komplett Klett. Da ist kein Reißverschluss, kein Knopf. Die Taschen sind komplett klett, sodass du auch von außen zugreifen kannst. Da war es sogar so, das hatte noch die Bauchtaschen, die habe ich abgetrennt, weil ich das einfach, weil ich die in der Hose tragen will. Aber ich glaube, dass das dem perfekten Field-Shirt schon extrem nahe kommt. So. Also, weil, wie gesagt, da hast du die Verbindung, du kannst sagen, ey, na, im Feldgebrauch tue ich da halt Sachen rein. Und ich kann auch, wenn ich meinen Plattenträger habe und ich habe meinetwegen Secondary ID, aber ich habe meinen Notizblock meinetwegen in der Brusttasche oder ich habe meine Karte in der Brusttasche, komme ich immer noch rein oder raus oder meine laminierten Karten, wo hier mein Nine-Liner drauf ist oder sowas, habe ich halt in der Brusttasche, so, weil ich das eben auch immer dort habe. Und ich glaube, das kommt dem schon am nächsten, weil auch das müssen wir uns rüber im Klaren sein. Ein Einsatz ohne Platte, so wie ich noch ausgebildet wurde im Waldkampf oder im Ortskampf, wird es nicht mehr geben, weil die Demografie es nicht mehr zulässt. Ne? Also wir haben jetzt nicht mehr so die Manpower, dass wir sagen können, na klar, wenn wir so ein Drecksdorf wie Bonnland nehmen, na, da muss halt mal so ein Bataillon draufgehen. Ja, nee, wenn wir alle Familien nur noch ein Kind haben, dann wird das eher nicht mehr so sein. Ne? Also der Plattenträger
einfach keine Reserve gibt. Ne?
ganz genau. Ne? Also der Plattenträger wird nicht weggehen und da können wir uns von verabschieden, dass wir leicht wie früher hier mit Koppel und zwei Säcken mit Handgranaten irgendwie was machen. Also wird es schon irgendwas sein, was uns schützen wird. Ja,
gerade Mensch,
da haben wir jetzt.
Ja. Warte, für alle ein Tipp, wenn ihr bei Google Saber, also Sabre eingibt und dahinter Katalog auf Deutsch, Google Bildersuche, kriegt ihr eine Seite, wo ihr euch den alten Saber-Katalog von 2012 angucken könnt. Und da ist eine Seite mit dem Combat Field Shirt und dem Special Forces Shirt. Und ich glaube, du meinst, du hast das Special Forces Shirt, wo vier Taschen vorne dran sind, ne? Dann kann ich mir nämlich das gleich auch nochmal genauer angucken, ja.
Ja, sehr, sehr gut. Also das ist, wie gesagt, das ist so, ich glaube dass Saber das Spiel, das Game einmal durchgespielt hat, auch mit dem letzten Special Forces Smog. Ich glaube, das war einfach, also alle Features, die es jemals gab, sind in diesen Smog geflossen. Habe ich auch mal bei YouTube vorgestellt in Wüstentarn. Cooles Teil. So mehr geht nicht, ja. Interessanterweise, was ich nicht wusste, habe ich jetzt auch herausgefunden, es gibt einen Smog von Tezzar. Tezzar, sagt ihr noch was? Das ist ja irgendwie so Miltech, bloß von woanders.
Tezzar? Ja, ich glaube, das
sagt
ist so eine Westerfirma von Miltech oder von MFH oder sowas.
Irgendwie sowas, ja. Aber die haben 1:1 den Sniper-Smog der Bundeswehr kopiert.
Ah.
zu einem sehr vernünftigen Preis. Also wo ich dachte so, what, den gibt's, hatten jetzt einige Kameraden an. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also auch Tezzar, oder die kenne ich, aber dass die den Smog sozusagen geklaut haben, war mir nicht klar. Fand ich auf jeden Fall spannend.
Mir war nicht klar, dass Miltech oder so eine andere Firma Dinge klaut und irgendwas nachlädt.
Nein, aber nee, in dem Fall hat es mich überrascht, dass sie das Modell geklaut haben und das vernünftig umgesetzt haben. Also das ist das Überraschende, das eigentlich Überraschende. Na gut, genug Bashing. Das war mal wieder ein Traum. Meine Frau wird wieder es geliebt haben, hier zugehört zu haben. Deswegen, wie immer am Ende, grüße ich dich natürlich, mein Schatz, weil dann hat sie einen Grund, das bis zum Ende zu hören. Ich sage dann am Ende grüße ich dich auch. Ja. Von daher passt das, mein lieber Nico. Hast du noch was zum Thema hinzuzufügen?
Nee, also was soll man dazu noch sagen? Also es gibt natürlich immer tausende Meinungen. Der eine trägt das wieder, der andere wird auch sagen, oh Gott, die haben keine Ahnung, Combat Shirt ist doch das Geilste der Welt. Genau. Wird es auch geben, weiß ich, wenn man 7 Monate in solchen Klamotten mal am Stück lebt, dann weiß man irgendwann, wann man was tragen möchte und wann nicht. Und auch mal so ein paar Jahreswechsel als Infanterist mitgemacht hat. Jeder, der Bock hat, soll ein Combat Shirt tragen. Jeder, der geil aussehen will, soll das von Cry tragen oder sonst irgendwas. Jeder frei zu entscheiden.
Genau, jeder Airsofter soll Cry tragen. Das ist immer besonders wichtig. Oh. So. Naja, das Auge kämpft mit. Ja, also jetzt noch ein Hieb an diese Airsofter. Wir lieben euch da draußen. Also ja, Grüße an Lukas. Ja, Airsoft ist auch Military Training. ihr Lieben da draußen, wenn wir die Folge posten bei Instagram, haut gerne ein paar Kommentare raus, wie es bei euch ist. Field Shirt, Combat Shirt, Smog. Oben ohne, so klassisch Marine Corps-Style in Vietnam, also einfach nur die Flag Jacket ohne T-Shirt drunter, ne, damit du auch die Gains mal showen kannst, ja. Das wird sich ja lohnen, die ganze Zeit im Fitnessstudio. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Nico, ich danke dir für deine Zeit. Das war richtig schön. Mal wieder mal gedeep-dived.
War mal wieder schön hier zu sein.
Ihr da draußen. Genau, jawohl. Ihr da draußen. Geht raus, tut Dinge und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Dienstbuch ist am Start. Ich finde das, ach man,
Nico. Es ist gezückt, Junge.
Was?
Es ist gezückt.
Es ist gezückt, das Dienstbuch. Ja. Nico, ey, wenn ich dich nicht so lieb hätte, dann hätte ich dich jetzt umso mehr lieb.